Ja, hallo, liebe Wesens, wieder mit Folge 285 des Podcasts Sternentor. Und mit dabei ist wie immer Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, hallo.
Ja,
da hat die Hitze schon das Gehirn
angegriffen. Nee, die Zugfahrt über 4 Stunden Verspätung, das ist Rekord.
Und das bei einer Zugfahrt, die normalerweise nur 4 Stunden dauert.
Es kommt drauf an, wie man es rechnet.
Also ab Frankfurt.
Ja, okay. Davor hatte ich ja auch schon, das hat sich dann immer weiter angesammelt, weil der ICE ungefähr alle 20 Minuten für 10 Minuten angehalten ist, weil in Deutschland jemand vergessen hat, Gleise zu verlegen. Man könnte einfach ganz normal, wie andere Länder das machen, keine Ahnung, auf allen Schnellstrecken. Es gibt ja immer die Hin- und Rückstrecke, ne? Und wenn du das parallel nochmal 1 Kilometer entfernt machst, dann ist es egal, ob da ein Unfall ist, weil das betrifft dann diese Strecke nicht. Man kann ja einfach mal mitdenken und da investieren. Ich verstehe nicht, warum man es nicht macht. Das würde mindestens 80% des Bahnchaos in Deutschland sofort beheben. Sofort. Weil dann die Strecke nicht gesperrt werden muss. Weil dann eine frei ist. Ich verstehe nicht, das ist logisch, warum man das nicht einfach baut. Keine Ahnung. Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Einfach ein paar Schienen verlegen und gut ist. Also es ist wirklich nicht so schwer.
Aber, du bist nur mit 4 Stunden unterwegs oder so. Ich erinnere mich, als es hier dieses 9-Euro-Ticket gab und ich damit mal irrerweise nach Leipzig gefahren bin.
Ja, da war es noch länger.
Ich habe für die Rückfahrt, weil wir auch irgendwo im nördlichen Hessen irgendwo gestrandet sind und irgendwie kein Schienenersatzverkehr kam, obwohl er angekündigt war alle halbe Stunde, ich habe 12,5 Stunden für die Rückfahrt gebraucht.
Ja. Na gut, bei mir, ich kam ja aus Lausanne, ich bin wobei mein Zug, den habe ich gebucht und eine halbe Stunde danach kam ich irgendwie gefühlt schon die Meldung, ja, den gibt es gar nicht und müssen sie sich anders kümmern.
Und auf Phantomzüge, geil.
Ja, und bin um 8 Uhr früh los und war dann halt 20.40 Uhr zurück in Erfurt, ja.
sowas ist auch immer geil.
Das ist immer sehr spannend. Also nächstes Jahr fliege ich vielleicht hier von Erfurt, wahrscheinlich wird es, weiß ich nicht, oder von Leipzig, da ist. Dann muss ich natürlich da auch mit der Bahn hinfahren, aber trotzdem ist dann der Hauptteil der Reise nicht mit der Bahn so. Das ist dann schon mal gut. Weil du kannst dich aber nicht drauf verlassen lassen und das nervt mich, aber das kostet ja auch alles Geld. Und wenn da mal eine halbe Stunde Verspätung, das ist, glaube ich, da zuckt bei einem nichts mehr, aber das nervt.
Hast du wenigstens deine Fahrgastrechte wahrgenommen?
Also das habe ich.
Verspätung.
Ja. Habe ich tatsächlich vorhin per App gemacht. Mir fiel dann nach leider blöderweise erst ein, oder ich habe es danach irgendwie nochmal gegoogelt und gesehen, ah Mist, man hätte ja da noch Nachweise hochladen können, aber ja, vielleicht werden die nochmal nachfragen oder so, aber ja, ich krieg da dann auf jeden Fall 50% zurück, weil ab einer Stunde gibt es 50%. Ich glaube, vollen Fahrpreis erstatten die, glaube gar nicht, oder? Hatte ich nicht gefunden, ne.
Keine Ahnung.
Ja, genau, aber naja, mal gucken, was da rauskommt, also ein paar Nachweise habe ich, ein paar nicht, weil das war halt durch Personen im Gleis und das war da halt eine komplette Achse gesperrt und dann, ja, naja, wie es immer so ist. Hoffen wir mal, der Person geht's gut, das wäre ganz sinnvoll. Können gern in die Folge gleich gehen, die erstmal überhaupt wie heißt, falls es überhaupt ein Satz ist.
Adrift.
Genau. Tokyo Adrift, nein.
Ist auch fälschlicherweise so, also wird stellenweise Adrift Part 2 genannt, aber ist natürlich kein Part 2, die letzte Folge hieß anders, ne? Also die nächste Folge wird stellenweise auch Part 3 genannt, also ja, das ist ein Part 3, aber die Folge heißt nicht so und so Part 3.
Da hätte man es gleich beim Benennen sollen, wenn man das den Leuten optisch so präsentiert, dass es ein Dreiteiler ist, was ist es ja eigentlich auch, aber naja, das ist alles manchmal ein bisschen kurios. Im Deutschen ist es Verloren im All. Wo habe ich hier? Zuerst erschienen diesmal laut StargateFandom.com in den USA. Das ist mittlerweile sehr selten geworden. 2007, 28. Dezember. Danach Kanada, 1. Oktober gleichen Jahres. Dann Großbritannien, da steht eine 9. Das ist wahrscheinlich September, glaube ich nicht, weil danach steht Deutschland 16. Und 16. gibt es nicht als Monat. Warte, da gucke ich in eine andere Quelle. Da steht Deutschland 25.02.2019, StargateWiki.de, okay.
Laut IMDb sogar der 16.02.2009.
Ah, ja.
Der 25. ist aber dann kein Mittwoch. Das wäre merkwürdig. Ja. Also kann das bei Wiki nicht.
Ich weiß es nicht, aber wir hatten letzte Woche schon unterschiedliche, deshalb.
Ja, aber ich guck mal gerade, was war der 16.02.2009?
Also 25.02.2009 steht da.
Ja, ist ja egal, welcher, also einer ist
Ja.
falsch. Okay, meins ist falsch, weil der 16. Februar 2009 ist ein Montag.
Ja.
25. könnte dann dementsprechend ein Mittwoch sein, ja, das heißt, du hast recht. Aber trotzdem,
Ja.
auch interessant, es sind 1,5 Jahre fast später, seitdem die letzte Folge gelaufen ist. Also das, da haben sie sich echt Zeit gelassen.
Ja, gerade weil das zusammenhängt, ist, das weiß ich nicht.
Ja, ist ja bei einer Staffel immer so, ne? Dann ist ja erstmal
Ja,
Pause.
okay, stimmt, du hast recht, das ist ja Staffelauftakt. Ja, okay, dann, na, das könnte wirklich stimmen. Aber wäre das
Ja, aber
jetzt,
ist halt
naja,
lang, ne?
es ist schon,
Also.
das ist schon das, Star Trek-Ausmaße fast schon, ja. Genau, wo war ich? Ach so, es gibt noch oh, diese ganzen Tabs. So, Deutschland hatten wir, genau. 7. Oktober 2009, Japan, 5. November 2009, Australien. Das Ding hat geschrieben Martin Gero und in der Regie Martin Wood. 0,91% Quote, 6,7%. Ach so, das hatte ich jetzt vergessen. Es gab noch was jetzt. Wenn das hört, ist es schon wieder vorbei. Diese Save Stargate-Kampagne hat es praktisch wie bei Star Trek Prodigy gemacht und ist über das Gelände der betreffenden Firma geflogen und zwar über die MGM-Studios, die laut Google in Culver City, habt ihr nie gehört, Kalifornien sein sollen. Keine Ahnung, klingt nach einem unbedeutenden Dorf. Weiß ich nicht, vielleicht gibt
Und
es
haben
einfach.
Replikatoren abgeworfen.
Ja, genau. Das wäre sinnvoll. Ja. Culver City, keine Ahnung, klingt. Wahrscheinlich ist es eine Riesenstadt, aber noch nie von gehört. Kalifornien auf jeden Fall. Und da haben sie in ein Flugzeug fliegen lassen und dann so ein Banner da hinten, was gar nicht mal so gut erkennbar ist. Aufgrund der. Dass es weiß oder durchsichtig ist und die Schrift schwarz. Das heißt, hätte man vielleicht vom Hintergrund noch den andersfarbig. Egal. Es ist geflogen, da steht Hashtag Save Stargate drauf und Bindestrich und dann Fans want Gero back. Und da ist noch irgendeine Flagge hinten drauf, aber das erkenne ich nicht, was das ist genau. Vielleicht ist es auch nur weißer Stoff. Naja, und da vor dem Gebäude stehen dann auch noch Leute mit Save Stargate und Millions Worldwide want Gero Stargate mit Ländern, Flaggen kleinen und wer da alles sich praktisch im Netz beteiligt hat. Aber es sind nicht viele Leute, die da stehen. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Ich meine, bei Prodigy waren es dann hunderte Leute oder tausende. Das verwundert mich ein bisschen, aber gut, es war, glaube ich, auch unter der Woche. Und ich weiß nicht, ob in dieser Stadt, ob man da schnell hinkommt oder wie das, keine Ahnung. Naja, vielleicht bringt es was, vielleicht nicht, aber das war jetzt das symbolträchtigste Stargate-Fanzeichen, was jetzt so aktuell ist. Und ja, das war's schon. Wir gehen rein in diesen Teil 2 von 3 und wo geht's denn los, Thomas, überhaupt?
Ja, ein Previously On, das sparen wir uns die letzte Folge, habt ihr alle hoffentlich gesehen. Wir sind im Atlantischen Korridor, Keller und ihr Medic-Team rollen Liz auf einer Trage Richtung Krankenstation. Ne? Und ja, ne, Dr. Keller sagt so, ne, von wegen Augen bewegen sich schlecht. Ne? Irgendwie Operating Room soll vorbereitet werden und den Scanner und hast er nicht gesehen. Und in der Infirmary haben wir wieder die Schwester Marie, die haben wir ja schon mal gesehen. Die wartet, der Scanner kommt herein und sie meldet sich schon mal zurück. Ne? Also hier wieder das Typische, man kommuniziert über Radio und das wechselt zwischen den beiden Locations hin und her. Ne? Und Marie sagt, ne, kein Problem, da ist alles vorbereitet oder wir sind dabei und der Scanner kam gerade hier rein, wieder im Korridor und ja, ihr Puls sagt ab und Keller. Ach genau. Genau, das sagt ein anderer Medic, Dr. McBride, wird gespielt von Rick Wong. Hat nur insgesamt nur zwei Rollen, also außer Stargate nur noch eine andere irgendwo anders. Keine Ahnung, ist sonst jetzt auch nicht irgendwie Stuntman oder hast du nicht gesehen. Also der scheint eine kurze Karriere als Schauspieler gehabt zu haben. Dr. Keller schmeißt sich dann auf Liz und fängt dann an, hier Herzdruckmassage zu machen. Ach so, sie hat aber die Hände falsch aufgelegt. Also als Doktor sollte man das wissen. Also sie setzt für die Herzdruckmassage zu hoch an. Das macht man ja irgendwie in der Nähe des Brustbeins. Und ihre Hände sind wohl weit davon ab. Ja, sie sitzt da oben drauf und die Leute dürfen dann zwei Leute durch die Gegend karren, weil sie sagt, hier, go, 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 ne, let's go, go, jetzt, ne, ich würde das hier ungern in der Halle machen. Wir gehen in den atlantischen Kontrollraum. Ja, einer der Monitore springt an und McKay ist da mit seinem Computer und ja, hat ein paar Macken abbekommen, also ein paar Kratzer im Gesicht und ja, ne, und McKay freut sich auf jeden Fall, dass wieder irgendwas funktioniert und Shepard will dann auch direkt wissen, hier haben wir den City-Sensoren und ja, hoffentlich, ne, fahren gerade hoch und Teela hat andere Sorgen, sie möchte gerne die Apollo kontaktieren, aber McKay sagt, das geht noch nicht und ja, wieso nicht und Subspace Communications ist down und ja, ne, ich habe hier, ne, Chuck arbeitet dran. Sagt er und nickt dann auch Chuck zu, der da irgendwie am Rummachen ist, gibt einen kurzen und Chuck kriegt da die Funken ab. Ja, McKay rollt aber nur mit den Augen und arbeitet dann weiter. Shepard hat da irgendwie auch andere Prioritäten irgendwie mit der Apollo, weil er fragt dann auch, vielleicht solltest du daran arbeiten und McKay winkt dann ab und sagt, nee, nee. Ja, wichtige Dinge zu tun. Ja, völlig überrascht kommt dann die Rückfrage hier. Wie sieht's? Hey, was könnte wichtiger als die Apollo? Was ja auch totaler Schwachsinn ist. Also mal ganz ernsthaft. Warum ist das jetzt das Wichtigste? Also, McKay hört gar nicht richtig zu. Er hat scheinbar irgendeine Fehlermeldung gesehen und ja, seine Augen weiten sich irgendwie geschockt und hey, das kann ja nicht richtig sein. Und ja, hier berichtet dann erst, wir verlieren Energie. Viel, viel, viel Energie. Ja, in der Krankenstation geht es weiter. Ronan sitzt da auch auf einem Bett. Der hat irgendwie einen Glassplitter abgekriegt. Der steckt in seiner Schulter. Ein anderer Doktor, steht hier nicht, wie er heißt, wird gespielt von Syndarula. Einmal wie die Besucher MedTech im Planet der Affen Prevolution. In Summe nur fünf Rollen. Ja, Ronan auf seine bekannte Art und so, ja, da ziehst du einfach raus und ja, wieso geht denn das nicht? Und ja, irgendwie am Scanner warten und hast ihn nicht gesehen und ne, könnte immer noch mehr Schaden machen. Und Ronan wieder, ja, hier komm, zieh's endlich raus und ja, bist ein harter Kerl und ne, also wenn du das jetzt wirklich hier irgendwie rausziehen möchtest, dann leg doch los und Ronan nimmt direkt seine Hände und an die Glasscherbe und der Doktor, hey, bist du bescheuert? Und ja, in dem Moment kommt dann aber Liz reingerollt. Ja, man bettet sie dann um und Operating Tables, ja, Defibrillator wird fertig gemacht und na, alle zurück und Charging und ja, die Szene wechselt dann in den ZPM-Room. Selenka ist da irgendwie, ne, und sagt dann ins Radio, hier, ich glaube, das Problem ist hier auf der, ich glaube nicht, dass das Problem hier auf der Seite ist. Und ja, McKay interessiert das aber nicht, ne? Den hat er per Radio zugeschaltet. Und ich will wissen, was das Problem ist, nicht wo, ne? Also, und ja, Selenka, ja, das sind die Leitungen. Und ist auch, ne, im Kontrollraum und ja, Selenka berichtet dann weiter hier so wegen, ne, also manche von den Main Conduits sind von dem Strahl getroffen worden und ja, dann fangen sie an so in Halbsätzen zu reden, jeder weiß, was der andere irgendwie sagen will, ne, also das meint das und Selenka, ja, und ich sollte und du solltest und hast du nicht gesehen und Shepard steht daneben und denkt so, hey, was? Was ist denn hier los? Und McKay, ja, komm hier, ne, jede Sekunde, die wir Zeit verlieren, verlieren wir Energie. Ne, vertraut mir einfach und steht mir nicht im Weg rum, eigentlich so. Was aber merkwürdig ist, also mal ganz ernsthaft, was ist denn, also das ist totaler Schwachsinn, was da gemacht wird. Weil, also ja, du hast Leitungen, die beschädigt sind, aber wenn ein Stromkreis nicht geschlossen ist, fließt da keine Energie. Da kann man auch nichts verlieren. Also,
Ja,
ne, also wenn
das
eine
ist schon.
Autobatterie, keine Ahnung, irgendwie das Licht laufen lässt oder so, ne, dann geht die irgendwann leer. Wenn ich aber jetzt den Energiekreislauf zur Lichtmaschine unterbreche, aber dann passiert halt nichts. Also das Licht funktioniert nicht, die Batterie wird nicht belastet. Also das ist auch irgendwie Quatsch, was das hier mit dem einen mit dem anderen irgendwie zu tun haben sollte. In der Krankenstation sind wir dann wieder und Marie berichtet, ne, gibt keine Veränderungen und Dr. Keller ordnet dann Manitol ein, ist eine Art von Kohlenhydraten. Insbesondere ein Zuckeralkohol als Medikament wird es verwendet, um den interkraniellen Druck zu senken, der durch Blutung aus einem subduralen Hämatom verursacht wird.
Ach so.
Ja, kann auch als Süßungsmittel für Diabetiker freundliche Lebensmittel verwendet worden, habe ich noch nie gehört. Okay, ja, wie dem auch immer sei und im Kontrollraum. Ne, schreibt man immer noch ungültig. Ja, komm, Rodney, sag mir, was die Sache ist. Und ja, ich muss mich ja irgendwie aufteilen. Ich muss ein paar Systeme gleichzeitig arbeiten. Und ja, hier, das saugt irgendwie die Energie aus unserer Stadt und hast du nicht gesehen. Und Tila, ja, kannst du sie nicht ausschalten. Und ja, doch, vielleicht. Ne, und geht dann an eine andere Station. Und also so Miniszenen, ne? Keller, die wir nochmal da sehen, die da irgendwie um Dr. Weirs Leben kämpft. Und McKay, der auf der Krankenstation um Atlantis kämpft. Und ja, in der Krankenstation geht es dann nochmal in der längeren Szene weiter. Ja, ne? Und dann, wie lange ist er denn jetzt ohne Herzschlag? Marie berichtet dann 2 Minuten und Dr. Keller kann es aber nicht lassen. Also sie will Liz da nicht gehen lassen. Ein Monitor beginnt dann zu piepen und ja, wie Philipp, ne? Dann also nochmal hier, nochmal schocken. Ne, und Clear und hast du nicht gesehen und ja, Liz wird nochmal geschockt und die Herzrate stabilisiert sich wohl. Und ja, dann hier kommen, jetzt können wir einen Scan machen und ja, Marie guckt sich das Bild auf dem Monitor an, ruft dann Dr. Keller rüber und sie guckt dann auch doch, das ist aber nicht gut. Ne, irgendwie Gehirnschwellung und ja, Keller sagt, das würde auch die verwuschenden Augen also erklären und ja, auch andere Dinge und ja, Nimotidin 30 Milligramm, irgendwie hast du nicht gesehen. Blutdruck aufpassen und dann geht es im Kontrollraum weiter.
McKay meint, ja, hier nichts, nada, das Kontrollnetz ist, das ist alles hier völlig aus dem Gleichgewicht und von hier aus kann ich das System nicht abschalten, ne? Das läuft so alles nicht. Okay, Shepard meint, ja, können wir das manuell erledigen und McKay sagt, da haben wir doch wahrscheinlich nicht die Zeit zu, Taylor, dann, ja, möchten Sie es nicht lieber doch mal versuchen und McKay, ja, okay, hast du schon recht. Ja, ins Headset sagt er dann, dass Selenka hier, wir müssen da einige Teams einsetzen. Noch eine Mini-Infirmary-Szene, die, ja, Jennifer und die Krankenschwester schauen da die Liste-Scan an und Keller meint, sie reagiert nicht, man würde sich verlieren im Kontrollraum. Ja, ich schicke jetzt einige Männer mit den Jungs, falls sie Hilfe brauchen, meint der Shepard hier in 5 Minuten und das gibt uns das vielleicht genug Zeit und McKay, boah, keine Ahnung, also so wäre es vielleicht schon bald weg und wenn wir Glück haben, überstehen wir die Nacht und ja, später sieht man dann Rodney da fieberhaft am Wandpanel arbeiten. John geht darüber und spricht zu ihm, das also ein bisschen gedämpfter, so dass praktisch die andere Rescue da eh nicht mit so, also doch nicht, also offensichtlich das mitbekommt. Hör mal zu, was gibt's denn? Naja, wir haben ja ein paar viele. Du hast da ein paar viele Entscheidungen getroffen, ohne mich zu konsultieren. Und McKay ist ein bisschen empört. Oh, sorry, ne, hier. Bin ein bisschen hier am Struggeln und die Dinge, das ist alles sehr schnell. Und Shepard so, ja, ich verstehe, ne, aber hier mit Elizabeth, die ist ja nicht handlungsfähig. Und ich hasse es zu sagen, aber, und Rodney antizipiert das. Ah ja, Sie sind verantwortlich, ich weiß, ne, sorry. Und ja, halten Sie mich einfach auf dem Laufenden. Und ja, okay, ich gebe dir ja dann noch die Notizen, was Cliffs Notizen. Ja, und wieso hast du es nicht einfach mir gesagt? Fragt Shepard. Und der meint, ja, egal, als wir eben Land ja verließen, wurden wir vom Replikatoren Satellitenstrahl ja, ne, so geschnitten, oder? Und es traf eben die Turmseite, wo man da irgendwo es halt das richtige Chaos gab, ne, mit dem Reihe von Stromleitungen sind da und Shepard, ja, okay, und dann leiten sie halt das irgendwie um. Und na, so einfach ist es wohl nicht. Hier, schauen Sie doch mal, ZBM-Raum, das ist nämlich, der ist nämlich genau unterhalb des Turmes da am Fuße des Turmes. Klingt komisch. Und da sind auch die Leitungen an der Stelle und die wurden auch getroffen, ne? Und hier Primärleitungen, dies, das und ja, können auch nicht irgendwie herumgeführt oder wie auch immer umgeleitet werden.
Ja, hast du das nämlich das Problem dann eigentlich wirklich, ne? Es gibt keine Energie, die Stromleitungen sind unterbrochen. Warum ist dann Energie saugt? Keine Ahnung.
Ja, Teile der Stadt haben keine Energie und nee, meint Shepard, also die Leitung wurde nicht durchtrennt, ne, halt nur beschädigt. Ach, ist irgendwie auch kompliziert, aber ist, und dann will das irgendwie einfacher erklären, ne, hier stellen sich das so ein undichtes Rohr durch und Shepard so, okay, also du pumpst da Wasser durch das und das leckt ein bisschen und Shepard, dann ja, wenn du noch einen dümmeren oder einfachen Vergleich machst, ne, dann baller ich dir eine und sorry, ne, sagst du, sieh mal hier, die Stadt erkennt eben das aus irgendeinem Grund hier nicht und das ist gelangt halt nicht in die äußeren Pfeiler, Panels, wie auch immer. Also anstatt eben das Leck zu reparieren, was ich jetzt nicht machen kann, erhöhen wir halt die Leistung des ZBMs und obwohl eben die Rohre undicht sind und wir auch Strom verlieren, dadurch könnte eben genügend Energie dann bis zum Ende dahin kommen
Ja,
und
ist halt, wie gesagt, ne, totaler Quatsch. Also das Beispiel, der Strom funktioniert nicht wie Wasser, das presst sich nicht einfach aus der Leitung raus, ne, wenn Kabel beschädigt ist. Also entweder ist es so beschädigt, dass gar kein Strom mehr fließt. Oder wenn das wirklich fetter Saft durchläuft, könnte das Kabel auch durchschmoren dann, weil der
Dann hast du
Widerstand
ein
dann
paar Brände noch
geringer
oder
ist, ne?
irgendwas.
Ja, aber das ist auch das Einzige. Also was
Naja.
die hier tun, ist also das ist totaler Schwachsinn. Also das ist Blödsinn.
Ja, das ist wohl schlecht. Und McKay sagt, nee, das ist gut. Und John so, ja, nun, sonst würden wir hier die Schilde verlieren und würden eben die Atmosphäre verlieren. Und dann wären wir alle tot. Und John, okay. McKay meint dann, es gäbe oder eine Reihe von Systemen, die irgendwie, die schreien nach Energie. Und wir werden halt den Saft verlieren, möglicherweise. Also, wenn wir nicht halt genügend Systeme abschalten können und ZBM und weniger Strom und durch die undichten Rohre pumpen und ja, blablablub, oder so eine Stunde, weitere Stunde den Tod verschieben. Also, er ist ja pessimistisch und ja, wie sind wir denn jetzt? McKay meint dann, nun, die zwei Teams machen gerade gute Arbeit, ne? Also, 60% der notwendigen, no nein, Gott, der nicht notwendigen Systeme wurden abgeschaltet und dann gibt es aber einen Alarm. Also das ist, wird sich noch durch die ganze Folge ziehen, dass man so eine Sache am Lösen ist und danach gibt es eine Sekunde später zufällig das nächste Problemchen. Und McKay ist auch genervt. Oh, was? Ja, und John gehen zu Chuck da am Bildschirm und Tila ist da auch und McKay fragt, was ist denn jetzt Phase? Und Chuck meldet sich, die äußeren Gebäude der Stadt würden eben dekomprimiert werden und da die künstliche Schwerkraft, das ist für ja, schließt sich da irgendwie und Tila fragt nach, wie sollte die Stadt das machen? Und McKay meint, ja, es wird eben das Schild zusammenbrechen und es, die Stadt würde halt dadurch jetzt irgendwie versuchen, Strom zu sparen. Shepard findet das alles nicht so prall und meint, ja, wir haben doch da Leute draußen und er aktiviert sein Headset und meint, hier Matthews zum Turm zurück, aber hopp, hopp, Dalli und in einem Korridor sind halt dieser Matthews und ein paar Wissenschaftler und die arbeiten da und meint auch noch, wir sind noch nicht fertig und egal hier, Schild geht down, alle mal da weg. Matthews sagt das auch den anderen, los, los, beeilt euch und fand ich auch gut, dass die da
Genau.
ihre Auslüstung fallen lassen und gleich mal abdampfen und nicht immer alles mitnehmen. Ja.
An der Stelle, Matthews wird gespielt von Shaun Madsen. Er hat einen Corporal in Battlestar gespielt, zweimal Smallville, einmal Supernatural. Er hat einen Reporter in Tron Legacy gespielt, einmal in Arrow. Ist er zu sehen, Superman, die Abenteuer von, nee, genau, Superman und Lois hat er einmal mitgespielt in Summe 52 Rollen.
Genau, Taylor meint dann leise, ach, das werden sie nicht schaffen und Shepard so zu hören, hören Sie auf damit hier, verhindern Sie das, tun Sie da was, also der soll dann technisch irgendwie was das so hinbekommen. McKay sagt ja, die Stadt glaubt halt nicht, dass sie das Schild nicht aufrechterhalten kann, dadurch macht es halt kleiner und ja, das, wir könnten dann scheitern und egal, machen, überschreiben Sie das. Ja, ist nicht so einfach, meint McKay und wir sehen jetzt halt so Shots, wie praktisch das Schild kleiner wird und dadurch halt bestimmte Bereiche nicht mehr vom Schild umschlossen sind.
Ja, hier kommen wir natürlich auch drauf, das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. Also Quatsch, das ist ein Raumschiff. Ne? Also das sollte luftdicht sein. Also was da jetzt passiert, ist totaler Schwachsinn. Ja, du machst dann die Schotten dicht. Ne? Falls außen irgendwas kommt, das kannst du tun. In dem Moment hast du aber keine Bedrohung von außen, sodass man das irgendwie absichern müsste. Also es gibt keinen Leck irgendwie außen, weswegen man jetzt irgendwie die Schotten dicht machen müsste. Und ja, wenn die Schotten, also die Außenschotten eh alle dicht sind, was sie bei einem Raumschiff sollten, dann ist es auch scheißegal, wenn der Schild dann kollabiert erstmal, ne? Also solange du jetzt nicht irgendwo in den Kampf gerätst oder so. Ja, das Schild
Ja.
zieht sich da zusammen, aber das, was jetzt passiert, ist totaler Schwachsinn.
Das sieht man bei Battlestar Galactica immer sehr schön. Genau. Genau. Ja, Matthew und die Wissenschaftler laufen da halt so eine Treppe runter und hier ins Headset, wir sind fast da, und dann im Kontrollraum sehen wir eben die anderen, wie sie das auf dem Bildschirm, die Lebenszeichen als Punkte halt beobachten, ne? So als Live-Sign-Detektor größerer. Und Shepard meint, ja, wir verlieren die Jungs, McKay, und der ist wütend, der McKay, ja, weiß ich doch, und Matthew überfunkt, ja, hier, die Schwerkraft wurde abgeschaltet, und dann sieht man, die da rumschweben, und diese praktisch Meldung kommt dann, Biosignatures terminated, also da, die verschwinden da von dem Bildschirm, traurigerweise, ne, und ja, sagen sie den anderen Teams, sie sollen sich beeilen, ich will nicht, dass da eben, dass sie alle draußen länger sind, als sie müssen. Er dreht sich um, der
Genau,
Shepard, ja.
ja. Hier die Szene, wo die anfangen zu schweben, ist natürlich auch totaler Schwachsinn. Ja, das macht man in Science-Fiction-Filmen, aber nein, du löst dich nicht plötzlich von dem Boden, wenn die Gravitation aufhört. Da müsste man die Gravitation umpolen, damit man plötzlich schwebt. Du müsstest schon dafür hüpfen, damit du dann da oben kleben bleibst. Aber so im Laufen, der Schub müsste dich einfach nur vorwärts tragen. Solange du nicht springst, fliegst du nicht, nein.
Ja, wir sind dann auf der Mittelstation jetzt mal da, genau. Ach so, ist fast fertig geworden. Oh, dieses ist denn ja dieses. Ich benutze doch Discord gar nicht. Mach das mal, aber ich muss. Das nervt mich gerade hier. Das dauert irgendwas. Oh.
An der Stelle noch ein kurzer, während du da am
Ja.
Rumrödeln bist. Wir sehen ab und zu ja auch Atlantis, das dann durch den leeren Weltraum schwebt. Na, also da ist drumherum nichts. Das wird später auch nochmal wichtig. Aber was wichtig ist, der Sternenantrieb, also ist unter Atlantis. Die Bewegung, die Atlantis aber macht, es seitwärts. Wie auch immer es diesen Pol erreicht haben sollte. Es müsste eigentlich nach oben driften und nicht nach links oder
Ja.
wie auch immer, welche Richtung man jetzt guckt.
Komisch
Na,
gefilmt.
also horizontal statt vertikal.
Genau, wir sehen dann da Samantha Carter tatsächlich rumwerkeln auf dieser Station. Und sie fragt mal nach hier Dateninkonsistenzen von den Flashlaufwerken. Bill. Und da sehen wir unser Bild, der gerade sich erbricht in so eine Tüte da allerdings, und oh Gott, meint sie. So, ach, diese verdammte Schwerelosigkeit. Ja, vielleicht sollst du zurück zur Erde, ne? Ich kann ja jemand anderes hier hinbringen lassen, meint sie. Und nee, ist schon okay. Also ich finde heraus hier schon, wie man die Schwerkraft wieder online bringt. Was war jetzt mit diesen Flash-Laufwerken? Und Carter meint, ja, es ist nur so eben, jedes Mal, wenn wir diese Software hier mit den Laufwerken, und dann hört man so ein Stargate-Kawusch lang auf dem Computer, und dann, ja, Carter sagt es, Pegasus Gate wurde gerade aktiviert, und dann hören wir Alice über Funk, hier ist der Alice, ne, Apollo Commander, wisst ihr Bescheid, Midway, sag ich schon, bitte antworten, und Carter, ja, hier können Alice, hier, ich bin's, wie ist denn die Mission verlaufen? Wir sehen Alice da auf dem Schiff rumstehen, auf der Brücke, der meint dann, ja, das, soweit wir das beurteilen können, hat Atlantis oder ist Atlantis dem Replikatorenstrahl da erfolgreich ausgewichen und konnte dann auch in den Hyperraum gelangen. Ja, und haben die was von sich hören lassen oder was? Und Alice so, na, also die sind nicht am vordefinierten Rendezvous-Punkt, ne? Und gerade so, also eigentlich, ne, hätten die doch dann vor euch sogar da sein sollen. Ja, und wie überhaupt, reiste uns hier M12578 hat doch gar kein Gate, also ist doch vom Netz. Und Alice sagt, er ist zum nächsten Gate gesprungen und hab
Genau,
dann dort irgendwie, ja, hingecheckt.
was aber auch falsch ist, wir haben in der Folge, wo habe ich es denn hier, Staffel 3, Episode 10, The Return, dass die Midway Station zu weit entfernt ist, um direkt zu wählen. Stattdessen speichern andere Gate auf dem Weg ihren Puffer und wählen das nächste Gate an. Eine bidirektionale Kommunikation wäre mit dieser Technik leider nicht möglich. Also, keine Ahnung. Sie haben den Hyperfunk entwickelt.
Ja, ganz schnell. Nun, es tut mir leid, aber okay, und ja, haben sie es nicht gepackt oder nicht gemacht? Ja, wahrscheinlich nicht. Naja, Alice will sich auf jeden Fall in einer Stunde wieder melden oder früher, wenn da irgendwas noch zutage tritt. Carter findet es doch dufte und ja, Ende aus, dies und das, während eben Atlantis da weiter im Weltraum Dinge tut. Man sieht jetzt, was? Ein Zehntel der Außenkante ist dem Raum ausgesetzt. Ja. Also in der Krankenstation hat Ronan mittlerweile so das Glas au, au, ja, aus der Schulter entfernen lassen, oder es hat so einen Verband halt drum. und Tropf am Arm und so weiter, Standfuß und ja, der ist gerade am da rumlaufen und der Mediziner meint, hey, du sollst doch im Bett sein. Und er schaut rüber zu Liz oder sieht das Kamerabild und wie geht's ihr überhaupt? Und der Medic meint, dass Lizes Gehirn irgendwie drastisch anschwellen würde, also mehr als praktisch der Kopf das irgendwie bewältigen kann. Und wenn das nicht aufhört, müsste man so ein, diese dekompressive Kraniektomie durchführen, also ein Stück da vom Schädel irgendwie aufmachen, dass da das Hirn sich ausdehnen kann. Ja, und dann gehen wir in Lizes Büro, wo der John vor dem Raum steht und wahrscheinlich wollte gucken, ob sich da hinsetzen kann oder so. Sieht so ein bisschen unschlüssig aus. Rodney kommt dann da rein. Hier, hey, na, wie geht's dir denn? Und ja, sie ist immer noch im OP, meint Shepard. Also noch keine wirklichen Neuigkeiten. Und okay, ja. Hier, hör mal zu. Ich meine, wir sollten hier den Schild direkt praktisch nur noch auf den Turm fokussieren. Und ja, dann wären wir doch trotzdem vollständig im Weltraum ausgesetzt. Und McKay, ja, aber das wird unsere Kraft oder die Energie wird hier sehr dünn und wir haben halt keinen Saft mehr, um da Lösungen da für die hunderten Probleme, die sich hier immer neu auftun, zu finden, das läuft nicht. Okay, er ist einverstanden, der Shepard. Erkundigen Sie sich doch mal bei Selenka hier. Stellen Sie sicher, dass auch die Wissenschaftsteams berücksichtigt sind. Ja, ist schon alles bereit. Wir sind da ready. Shepard, ja, dann machen wir es halt, ne? Und McKay, okay, und er schaut dann das Team im Kontrollraum an. Okay, los geht's. Und ja, aus der Sicht des Raumes sieht man auch dann, wie der Schild sich zurückzieht, bis er eben an diesem zentralen Turm fast nur ist und da eben seine Schildfunktion macht. Auf der Infirmary im OP befindet sich wieder in so ein bedienenden Gerätschaften. Unser Dr. Keller schaut zu Liz hinunter und wie die Krankenschwester berichtet, dass irgendwie Calciumkanalblocker da keine große Wirkung hätten. Und Keller fragt dann, wie dieser intrakranieller Druck ist. Mein Gott, dass die Ärzte nicht einfach deutsche Wörter haben können, das ist Wahnsinn. Die Krankenschwester meint 35, das ist ein Wort, das kenne ich, danke. Und Keller meint, ja, darf halt nicht bis 40 gehen, ne? Und okay, dann bereiten sie halt diese dekompressive Kranitomie vor, ne, weil das sich wohl auf Dauer hier nicht verbessert und dann geht es halt anscheinend nicht anders. Die OP beginnt dann tatsächlich, eine Schwester rasiert da Lisses Kopf, ein anderer sentiert das auch und ne, hier kriegt diese Krankenhauskleid-Dings an und ja, der Kopf ist kahl von Liz, sie wird dann auf die Seite gelegt und dann mit Klammern da am Kopf hantiert und ja, da werden halt Stücke aus dem Schädel entnommen, also ja, bin immer nicht so der Fan, sowas zu sehen. Brauche ich nicht unbedingt, aber okay. Monitore piepsen und es da die üblichen Anzeigen halt im OP. Die Krankenschwester meint, der Druck sei jetzt bei 29 und Keller hofft eben, dass man den irgendwie noch unter 25 drücken kann. Ne? Dann gehen wir aber wieder rüber in den Kontrollraum und ist Rodney, der schaut auf ein Tablet und was? Ach so, genau, der hat auch so Schnitte halt im Gesicht und sich ein bisschen behandeln lassen. Und McKay meint, okay, hier gute Nachrichten. Ja, ich konnte den genauen Standort berechnen, Richtung Tila. Und also kann man das Geld jetzt benutzen oder was? Fragt er. Und McKay, nee, leider eben nicht. Um das zu aktivieren, müssten wir uns eben auf einem relativ kleinen Raum uns aufhalten. Nee, so, wir bewegen uns halt zu schnell, um das zu benutzen, so rum.
Das ist auch Quatsch. Also eine Erde bewegt sich ja auch mit zigtausend Kilometern die Sekunde durch den Weltraum. Die Geschwindigkeit wird Atlantis jetzt nicht haben. Das ist ja einfach nur noch ein Gleitflug. Mal ganz ernsthaft. Und das sind so kosmische Maßstäbe. Mal ganz ernsthaft. Das ist völlig okay. Also kein Problem, das benutzen sie. Aber naja, man muss es ja kompliziert machen.
Ich überlege gerade, ob man das bei Hattax schon hatten, dass die, das hat man glaube auch schon, dass die im Hyperraum da sich hin und her beamen. Deshalb, ja, also, naja. Genau. Shepard fragt nach, dann können wir hier nicht Unterlicht irgendwie das aktivieren, dann wären wir langsamer oder wie auch immer. Und McKay meinte, es ist schon, wäre schon großartig, aber Das, ja, irgendwie, nee, und ja, haben sie doch irgendwie Kategorie gute Nachrichten für mich und Michael. Naja, wir sind nicht mehr verloren, oder? Und Nummer zwei, unser Hyperantrieb, da ist nichts kaputt irgendwie, ne? Und Tila, ja, aber wir sind doch dann, wir sind doch vorn, ne? Also, was heißt vorn, aber vorzeitig aus dem Hyperraum gefallen und Michael, ja, und das waren eben diese blöden, kaputten Stromleitungen. Sozusagen haben wir viel Benzin im Tank, aber eben können es nicht in den Motor bringen. Das würde dann alles ins Stocken bringen. Shepard fragt nach, ja, können wir die Leitung halt nicht reparieren und dann nach halt irgendwie in den Hyperspace springen? Ja, schon als Idee, meint McKay. Ich meine, ich wäre nicht in der Lage, sie aber vollständig zu reparieren, ohne eben eine Landung zu machen, eine komplette Abschaltung und, aber vielleicht könnte ich so ein bisschen zusammenfrickeln, so, das klang für mich so nach so One-Use-Szenario und dann hoffen, dass es hält. Scotty. Zelenka und sein Team arbeiten so schnell wie möglich. Das Problem ist eben, wir verlieren noch viel zu viel Strom und Tila ist sichtlich überrascht. Ne? Wir reduzieren doch hier schon eine Menge. So, und ja, ne, aber dann sieht man auf so einem Bildschirm so, das obere Drittel so einer Leistungschart ist rot und die unteren zwei Drittel sind grün und so eine Linie ist da halt noch auf der grünen Fläche und er erklärt eben, ne, sehen Sie hier mal die minimale Menge an Energie ist eben das hier, ne, was die Stadt benötigt, um eben einen Hyperraumsprung durchzuführen. Und wenn die Stromleitung innerhalb einer Stunde nicht repariert ist, fallen wir halt unter dieses Niveau und dann stecken wir fest, dann kannst du halt auch nicht mehr springen. Und ja, wir haben dann noch 30 Stunden, wenn das der Fall wäre, bevor dann die Schilde ausfallen und dann wird man im Weltraumvakuum sterben. Ja, da haben sie eben,
Was
ja.
man ja trotzdem dann tut, mal ganz
Ja.
ernsthaft, wenn du so viel Energie brauchst, um das Ding zu betreiben und man eh die ganze Zeit davon redet, dass die Energie irgendwie wegfließt, sorry, wenn du den Hyperantrieb einmal fliegen lässt, dann ist dann die Energie fast auf null und solange du das Ding jetzt nicht direkt auf dem Planeten landest, was vermutlich auch einiges an der Energie kostet, bist du dann einfach tot, weil der Atlantis nicht dicht ist.
Ja, das wäre auch. Also da haben sich ja auf der Voyager Raumschiffe selber gebaut, die haben mehr gehalten. Also, keine Ahnung, und bei Battlestar auch. Das ist sehr erstaunlich, dass dieses riesige städtische Ding, was tausende Kilometer tauchen kann und ins Weltall kann. Also das muss ja ein Klappergestell sein. Das ist ja so schlecht verarbeitet, das haben sie ja wirklich auf Temu bestellt. Das ist schade.
Ja.
Ja,
Wobei der Atlantische Delta Flyer wird ja später auch noch erwähnt.
stimmt, ja.
Ne?
Genau. Wir gehen aber erstmal wieder zurück auf die Infirmary. Da sehen wir nochmal den Ronan, wie er erwacht. Und John kommt rein und fragt nach dem werten Befinden. Mir geht's gut, ne? Haben Sie denn hier das alles, das ganze Glas raus, haben Sie rausgeholt? Und das findet der Shepard auch gut. Und brauchst du mich denn irgendwo? Also, der Ronan ist immer, wie er ist. Er will da nicht irgendwie rumliegen und nichts tun. Naja. Nö, bleib doch einfach mal hier und okay, nur ja, wird gerade auch was machen und Keller kommt da angewackelt und sieht ein bisschen besorgt aus und legt auch die Hand auf Johns Schulter und lenkt ihn dann in einen anderen Raum um, sozusagen. Sie gehen an die einige Computerbildschirme da und Ärzte, die da Post-OP-Liss-Behandlungen machen und ihr da was um den Kopf wickeln, ne, damit es hören drin bleibt oder wie. Ja, wie geht's ihr denn gut? Fragt Shepard und ja, sie lebt, ist aber in schlechter Verfassung, meint Dr. Keller, ne? Sechs gebrochene Rippen seien es wohl und einen habe auch die Lunge durchbohrt. Erstaunlicherweise hat sie da aber keine Wirbelsäulenschaden von getragen, aber eben ihr Kopf, der wurde ziemlich krass angehauen und sie leidet dann auch an einem zentralen Ödem, das eben erhebliche Hirnschäden schon verursacht haben könnte. Bisschen Konjunktiv.
Auch gut, das ist so Dr. Warner-Vibes, ne? So wegen, wie soll denn jetzt eine gebrochene Rippe ihr Rückenmark verletzen? Hä? So einmal quer 90 Grad durch den Körper gebogen, oder wie
Das
jetzt?
ist wegen den Naniten. Nein. Ja, Shepard fragt auch mal nach, weil was bedeutet das jetzt überhaupt? So nach dem Motto, rede doch mal Tacheles und. Ja, Keller sagt, es ist zu früh, um sicher zu gehen, ob sie das überlebt. Aber wenn sie überlebt, und da muss ich wirklich das Wenn betonen, da wird sie nie mehr dieselbe Liz sein. Es, ne, tut mir leid und ich muss hier noch ein paar Dinge holen, meint sie dann auch und da wieder rein. Wir sind unterbesetzt. Die meisten unserer Leute sind auf der Apollo. Ne, sie dampft dann auch schnell weg und damit sie sich nicht mehr mit dieser unangenehmen Situation befassen muss oder vielleicht muss auch wirklich was erledigen. Das ist ja alles im Bereich des Möglichen. Dann sehen wir noch mal die Energieräume, bei mir haben sie es immer als Krafträume übersetzt, aber es trainiert da keiner. Der Radek und seine Kollegen sind nämlich da an den ZBM-Konsole mit dem Tablet und der Rodney kommt da an. Ja, wie läuft es denn hier an diesem Ende? Und Zelenka ist da relativ happy, ne? So, ja, also eigentlich bemerkenswert gut. McKay auch so, wirklich? Also, so gute Nachrichten sind gerade selten geworden und ja, meint Zelenka, ne? Also hier die Kannibalisierung. Okay, von Teilen und Kristallen aus den Sekundärleitungen und eben die Anbindung derer an Primäre, das ist hier ne, alles super reibungslos. Wenn wir jetzt unser aktuelles Tempo da ne, bei der Reparatur, wie auch immer, beibehalten, dann sind wir da, also bevor mal unter diese Linie, was wir eben gesehen hatten, unter dieses Leistungsniveau fallen, um nicht mehr da in den Hyperraum spielen zu können, sind wir da fertig und können es dann uns mit der Apollo treffen. Und Rodney sieht auch erstaunt und ja, gut gelaunt aus und fantastisch, sagt er auch. Und Seneca lächelt und ja, das dachte ich mir, dass dich das glücklich macht. Und McKay lächelt auch wieder glücklich. Es besteht die Möglichkeit, dass wir es doch noch schaffen. Ne? Ich bin ekstatisch. Ich werde ein wenig was noch tun und dann wird er aber unterbrochen und es meldet sich über die Comm. Chuck Norris ist es nicht, sondern der normale Chuck, Colonel Shepard, Dr. McKay, bitte umgehend in den Kontrollraum und Rodneys Lächeln fällt sofort aus seinem Gesicht raus. Ich meine, wir haben ihn auch schon seit einigen Folgen nichts mehr essen sehen, das weiß ich auch nicht. Ist auch nicht so gut für ihn, meine ich mal. Und ja, na, das dauert ja was. Nur eine Sekunde, meinte McKay, besorgt. Und hier steht er zwiebellos, dreht er sich um und geht weg. Was auch immer das für ein Verb ist, zwiebellos. Aber ich finde es cool. Ja, naja, weiter geht's dann auf jeden Fall mit John und Rodney und Technikern im Kontrollraum.
Zwiebellos?
Keine Ahnung mehr.
Keine Ahnung, das steht bei mir im Transkript nicht so. Was die hier natürlich an der Stelle, ne, sie sind ja die ganze Zeit auf Energie bedacht, was sie hier an der ganzen Stelle überhaupt auch irgendwie verwechseln, ist, ne, sie haben diese Art Batterieanzeige, ne, wie viel das ZBM noch überhaupt drin hat oder sowas, das ist es ja. Das sagt aber nichts darüber aus, was für eine Leistung das ZBM raushaut, mit der du vielleicht den Hyperantrieb betreiben könntest. Also das sind zwei Paar Schuhe. Na, einmal ist die Ladung und einmal ist die Spannung. Das sind
Ja.
völlig unterschiedliche Dinge. Atlantischer Kontrollraum. Ne, Chuck sagt hier, das wollt ihr euch doch mal ansehen. Und Shepard dann guckt darüber, was ist denn das? Und ja, man sieht auf dem Screen so einen so einen runden Kreis ne, aus Pünktchen. Und okay, ja, hier ein Asteroidengürtel. Ja, das Problem an dieser ganzen Geschichte, auch hier mit dem Asteroidengürtel, der ist ja hier ringförmig angeordnet. Das funktioniert nur, wenn es in der Mitte einen Planeten oder eine Sonne geben würde. Wir sind ja bei Witten nirgendwo. Es gibt weder das eine noch das andere. Wie auch immer sich das kreisförmig plötzlich hier angeordnet haben sollte, man weiß es nicht.
Das waren die Replikatoren, die hatten Langeweile gerade.
Ja, also das ist auch totaler Schwachsinn. Shepard will wissen, ob die Sublight-Engines immer noch offen. Also der Techniker bestätigt, ne, so, da müssen wir das Schild wohl irgendwie hochfahren. Okay, nein, das funktioniert nicht. Ja, wann kommen wir denn da an und na, wie lange brauchen wir, bis wir da durch sind? Ja, 10 Minuten, bis wir da sind und 20 Minuten, um da durchzukommen und nee, 2 Minuten, um da durchzukommen und ja, ich habe hey, 2 Minuten, um da durchzukommen. Ja, ne, also wir laufen da nicht komplett durch, sagt der Techniker. Wir werden nur irgendwie über einen Rand durchgehen und Shepard nochmal an McKay. Hier nicht mal 2 Minuten mit dem Full Shield, nein, nicht persönlich nehmen, aber wir können diesen Energieeinsatz nicht rechtfertigen. Und ja, Shepard versucht es nochmal an, aber Rodney wiegelt nochmal ab. Ne? Also 45 Minuten braucht Zelenka, um hier die Reparaturen durchzuführen. Ne? Wenn wir die Schilde für eben noch für 1 Minute, dann wird das all diese Zeit auffressen, können wir nicht tun. Ja, Shepard dreht sich wieder um zu dem Monitor und fragt dann, ja, wie groß sind sie denn? Und ja, na, irgendwie, ne, also McKay auch, ne? Also wir sind gerade in der Mitte von einem großen Solarsystem. Also wir haben Shots von außen gesehen, da ist nichts zu sehen. Ja, keine Ahnung, irgendwelche Remnants, Failed Planets, ja, Building Size, sagt er, und größer, und ja, hier, Call Chair, wie wäre es dann damit? Drohnen feuern. Und ja, gute Idee, aber der Chair ist außerhalb des Schildes gerade eben. Ey, warum hat er. Das ist auch geil. Durch diesen komischen OneDrive-Bug hat er meine ganzen Notizen nicht gespeichert. Ein Glück habe ich das Ding vorhin erst geguckt. Das ist auch geil, ne? Also die Waffenplattform, die Waffenplattform ist außerhalb des Main Control Rooms. Also ich weiß ja nicht, also wenn ich irgendwo eine Kommandozentrale baue, sollte doch vielleicht die Waffenzentrale da mindestens mal angeschlossen sein.
Ja,
Und nicht, ach Gott, ich gehe erstmal 3 Kilometer.
das ist wie beim Millennium Falcon, da musst du erst in andere Räume.
Ja, in einen anderen Raum ist ja okay, aber der
Ja,
sollte nebendran sein und nicht irgendwie.
das wäre nicht schlecht, das wäre nicht
Das
schlecht, ja.
ja, okay, vermutlich braucht der Stuhl den direkten Kontakt, ansonsten könnte ja mal mit einem Raumanzug da rausgehen. Shepard hat aber direkt eine andere Idee und sagt: Ja, wie viele Leute haben denn hier an Bord überhaupt noch das Ancient Gene? Und McKay schätzt so 20. Weiß aber direkt, worauf Shepard hinaus will und sagt so: Nein, 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 schlechte Idee. Also hier haben wir auch wieder das Gedankenlesen, was der Lenker und McKay vorhin hatten, passiert hier dann zwischen McKay und Shepard. Da hast du eine bessere Idee und McKay sagt: Ja, und dann druckst du so ein bisschen rum, ich brauche ein bisschen Zeit, also Bände. Und Shepard rennt dann aber schon raus und sagt: Hier, bitte einmal kontaktieren Sie jeden, der ein Ancient Gene hat, und wir treffen uns in der Jumper Bay. Techniker gucken McKay an und McKay bestätigt und sagt dann: Ja, komm, mach das schon. Macht sich dann auch vom Acker und folgt Shepard. In der Jumper Bay sind haufenweise Leute, medizinisches Personal, Wissenschaftler, Techniker und McKay, und Shepard hält die große Rede, ne? Wir haben nicht genug Schilde, kein genug Power, und ne, also wenn wir hier nicht einen Pfad dadurch irgendwie ballern, wird die Stadt entzweigerissen. Und ja, wir werden jetzt jeden einzelnen Jumper, den wir hier haben, und dann werden wir einfach damit und mit Drohnen da ein Loch durch, also einen Weg durchfeuern. Na, es kommt Gemurmel auf, und der Doktor von Eben, na, der McKay, Quatsch, der Ronon behandelt hat: Und ich habe hier nur zweimal einen Jumper und ich habe noch nie eine Drohne abgeschossen. Und Shepard: Ja, aber du hast eine Simulation. Ja, aber dasselbe Ding, ne, wenn McKay das tun kann, kannst du das auch. Und McKay so: Ja, also da muss ich jetzt aber irgendwie aber Shepard unterbrechen. Ich weiß, es ist gefährlich, ne, also viele von euch haben nicht viele Stunden in dem Simulator verbracht oder in diesen Dingern selber, aber das ist die einzige viable Option, die wir hier haben. Oder sterben, sagt McKay dann aufmunternd. Die Belegschaft guckt sich ängstlich an. Aber Shepard gibt ihnen keine Zeit, sich in die Hose zu machen, sondern: Ja, komm, let's move, let's move. Head out, head out. Und ja, ne, das ist so, wegen Shepard guckt nochmal rüber zu McKay, und dann verteilen sich die Leutchen auf die Jumper. Ja, an Bord seines Jumpers ist Shepard dann überkommen, ne, so von wegen: Ich habe ja alle Fluginformationen in eure Computer geladen, ne, bleibt auf euren designierten Positionen. Und ballert einfach alles nieder, was da euch in den Weg kommt. Naja, seid vollgeladen mit Drohnen. Also Munition sollte kein Problem sein. McKay sagte: Ja, das sieht doch aus wie hier dieses Game Asteroids, ne, das man ja auch auf so Arcade-Maschinen kennt. Und ich habe: Ja, ne, was immer für dich dann irgendwie funktioniert. Und McKay sagt dann: Ja, ich war ganz, ganz schlecht in Asteroids, sagt er. Ich habe sogar mal 0 Punkte kassiert. Da wusste die IMDb, dass das aber nicht sein könnte, weil selbst der Tod bringt 25 Punkte. Also 0
Okay.
Punkte.
Er hat einen Stecker rausgezogen von.
Wobei, hier geht es noch weiter, tatsächlich sind es möglich, 0 Punkte zu erzielen. Wenn sie dreimal von der Untertasse abgeschossen werden, ist dann immer noch unwahrscheinlich, wenn nicht sogar unmöglich, da das UFO ständig schießt und jeder seiner Schüsse auch einen Asteroiden treffen kann, was dem Spieler Punkte einbringen würde. Feuert sogar weiter, nachdem der Spieler daneben wäre, Todesanimation, bla bla bla. Also es liegt in der Natur des Spiels, dass es mathematisch möglich wäre, dass keiner dieser Schüsse jemals einen Asteroiden trifft. Ja. Die Jumper Bay geht auf und ganz viele Paddle-Jumper fliegen raus. Ist auch interessant. Ne? Seit wann haben die so viele Jumper? Wir sehen sonst immer nur so ein paar, und ne, die
Ich war auch
ransacken dann
überrascht. Ich hätte
schon von
gesagt, so
anderen
4 bis
Planeten.
6, aber das ist ja schon. das Dreifache fast oder so. Ja.
Ja. Genau, als die Jumper Bay aufgeht, ist hier noch ein ja, Beleuchtungsfehler drin oder ein Animationsfehler, weil wir sehen, wie die Leute rausfliegen und draußen ist ein Sonnenschein zu sehen, aber wir haben in den Shots vorher gesehen, da ist nichts. Es ist zappenduster da draußen, da könnte kein Licht sein. Shepard beobachtet auf seiner Anzeige, wie die Jumper sich verteilen und hier kommen Leute, bleibt Information. Können hier keine Lücken uns leisten, lobt da noch mal ein bisschen, ne? Ist ja nicht so schwer. Ja, wir sehen noch eine Wissenschaftlerin an Bord eines, ne, die sich da irgendwie so ein bisschen aufgemuntert fühlt an Bord ihres Jumpers. Kontrollraum ist, also im atlantischen Kontrollraum ist Teela an den Monitoren und berichtet dann, was eigentlich jeder sehen könnte. Jumpers, ihr kommt in Reichweite in 2, 3, in 3, 2, 1. Und ja, das sieht man vielleicht auch. Also, wenn so hausgroße, so, ne, irgendwie Meteoriten auf einen zurasen, das sieht man vermutlich, denke ich mal. Ne? Also, auf jeden Fall Shepard dann Fire at Will und ja, ne, wir sehen, dass die, also wir sehen einen Shot, wie die Jumper halt vor dem vor Atlantis fliegen und feuern. Ein paar der Brocken zerbröseln. Shepard lobt nochmal. Nice shooting! People! Ja, McKay ist total in Panik. So viel zu viele von denen, zu viel zu schnell, wir kriegen sie nicht alle. Und ja, hier, komm, schnall dich an, feier. Ja, man feuer doch einfach vier Dinger gleichzeitig. Ich kann doch nicht vier Drohnen auf einmal abgehen. Shepard, ja, komm, konzentrier dich einfach. Und ja, McKay feuert dann auch wirklich vier Drohnen und drei treffen, eine vierte nicht. Und ja, McKay flucht dann dennoch, obwohl er gerade sagte, also drei von vier für etwas, wo man sagte, das kann ich nicht, ist doch schon mal super. Das sagt Shepard auch. Und ja, im ersten Pass können wir nicht alles kriegen. Und ja, wir sehen die Jumper nochmal, wie sie dann da weiter Asteroiden behaken. Ein paar wenige fliegen durch. Teela an Bord des atlantischen Flugzeuges, der Flugmaschine, fragt dann, ne, so von wegen, hey, haben sie denn jetzt genug? Und Chuck meint, das werden wir wohl rausfinden. Ne? Im Weltraum zerstören wir weiter. Wir sehen die Jumper, wie sie durch den Asteroiden, wie sie das Ding irgendwie aktiv auch reinfliegen, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Die Asteroiden kommen ja auf einen zu, also hier steht irgendwie, nee, die kommen nicht auf einen zu, natürlich fliegen die vorweg. Hä? Dann ist das ein falscher Fehler bei der IMDb. Würden keinen Vortrieb benötigen, um weiterzufliegen? Ja, aber sie sind ja vor Atlantis. Natürlich wollen sie da durch. Also, ja, sie könnten auch an der Stelle stehen, also, aber wir haben ja vorhin gehört, dass Atlantis ja selber eine gewisse Beschleunigung
Ja,
hat.
also
Das
schwierig
heißt,
da
die
zu
müssen
warten.
schon da weiterfliegen. Ansonsten könnten sie auch einfach wirklich, das wäre dann richtig, vor Atlantis stehen und einfach ballern und das wäre es dann, die Asteroiden kommen ja von alleine. Aber dem ist ja hier nicht so. Atlantis steht ja nicht still. Also falscher Fehler bei der IMDb. Ja, McKay und Shepard unterhalten sich wieder über das Radio. Es wechselt hin und her. Wird dann gefragt, was denn nun? Will McKay wissen? Und ja, komm, hier, wenn ich den Befehl gebe, machen Bolton, Levin und du, werdet die Formation ausbrechen und zurück zur Stadt. Und dann werdet ihr alles abholen, also alles abschießen, was wir irgendwie, na, was wir irgendwie verfehlt haben. Wobei fliegen nicht alle zurück, das macht ja auch. McKay ist immer noch nicht so ganz sicher, dass er das kann. So wegen, oh, das klingt aber wichtig. Vielleicht sollte das jemand anderes. Und Shepard gibt dann aber den Befehl und McKay dreht dann ab. Wir sehen drei Paddlejumper, die Richtung Atlantis sich umdrehen und Drohnen feuern. McKay unterhält sich mit Levine, den wir gerade gehört haben. Levine wird gespielt von Gary Durant. Der hatte zuletzt einen Marine Captain in Staffel 3, Episode 16 gespielt. Ja, und dann das Typische, ne? Du hast hier einen auf der linken Seite, sehe ich. Impact 10 Seconds, hast du nicht gesehen. Ja, McKay haut dann noch einen Asteroiden weg, bevor es auf die ungeschützte Stadt trifft. Na, geht dabei, aber ist aber so nah an der Stadt, dass er fast in die Stadt reinrast. Reißt das Ding nach oben und ne, atmet einmal erleichtert aus. Und im atlantischen Kontrollraum hören wir eine Explosion. Und ja, der Techniker berichtet, ne, kleinere, ne, also hofft mehr oder weniger, wobei das irgendwie sieht, sollte auch sein, die ganze kleinere Teile, die durchkommen und gibt wieder Explosionen. Und die, ja, manche von denen scheinen irgendwie nicht so sonderlich klein zu sein. Ja, der Techniker guckt nochmal auf seine Anzeigen. Ja, bis jetzt ist irgendwie der Schaden nur an den äußeren Ecken der Stadt und man hofft, dass es auch So bleibt. Man ballert im Weltraum weiter auf Asteroiden und dann kommt man durch den Asteroidenschwarm durch, ja, und in den offenen Weltraum. Shepard, der dann über Radio sagt, okay, wir sind durch und dann, ja, komm, nochmal. Dann jetzt alle umdrehen und nochmal nach Ausreißern gucken. Ja, an Bord von Atlantis hört man immer noch weitere Explosionen, was natürlich auch Schwachsinn ist. Also wenn das Schild doch alles da irgendwie abschließt, solltest du ja auch dann keine Explosionen hören. Also allein schon deshalb, wir haben ja irgendwie vorhin gelernt, dass Atlantis nicht luftdicht ist. Die äußeren Bereiche haben somit keine Luft. Und was braucht Schall, damit man ihn hört? Luft. Das heißt, man würde nichts hören. Man würde vielleicht ein Ruckeln bemerken, weil Atlantis getroffen wird. Aber ja, Atlantis sehen wir dann aber durch die Lücke im Asteroidengürtel durchfliegen. Im Kontrollraum piept es nochmal und der Techniker ist begeistert. That's it, we made it. Und in der Puddle-Jumper Bay geht es dann weiter. Ich finde es immer noch geil. In der IMDb steht immer Pfützenspringer. Ich finde den Begriff so geil.
Ja.
Pfützenspringer.
Es wird an Land gekommen, sozusagen, auf dem Schiff. Der Rodney kommt auch raus und McKay kann es nicht glauben, dass das wirklich so funktioniert hat. Das war doch unglaublich. Und Shepard auch, ja, hast du doch super gemacht. Drum wirst du auch nicht ausgelacht. McKay so, jawollo. Also, jetzt sollen Selenka und sein Team doch mal die Leitung inzwischen reparierend haben oder wie auch immer lassen. Und dann können wir da aus dem Zimmer raus, aus dem Gröbsten. Er lächelt glücklich und dann gibt es eine Nachricht über die kommen von einem Techniker. Colonel Shepard, Dr. McKay, bitte melden Sie sich umgehend im Kontrollraum. Und McKay so, ah, komm schon. Also es ist immer mal ein Flick was und dann ist die nächste Nachricht hier, irgendwie ist schon wieder was. Ja, dort sind sie nun angekommen. Die Treppe runter, was ist denn jetzt los? Fragt Shepard und Taylor meint, ja, der Hyperdrive ist offline. Shepard so, hä, aber haben Sie mal einen Router neu gestartet? Nein, es sollte doch klappen, meinte er. Und naja, Selenka meint, dass eben ein paar große Felsstücke, da haben die Stadt da, hat die Felder getroffen, dieses Kontrollarray irgendwie wurde beschädigt und deshalb kann man nicht springen, das müssen wir erst reparieren. Und McKay so, oh, zu John, ja, ich habe ja doch gesagt, dass ich nicht gut in Asteroids bin. Später sehen wir
Wobei
ihn.
das,
Ja.
ja, wobei das natürlich Schwachsinn ist, was hier wieder, ne, das ist halt einfach reingeworfen. Der Hyperantrieb ist unter dem zentralen Turm.
Ja.
Ne, also, da ist, ja, mal ganz ernsthaft, da ist der Schild rum, da passiert nichts. Also, das ist, also dann leitest du dir die Energie vom ZPM, was im Turm ist, dann um in die Außenbezirke und dann
Kompliziert.
wieder zurück in den Keller. Ja, das klingt sehr, sehr wahrscheinlich.
John, Rodney und Rade gehen in den Korridor entlang und McKay sagt eben, dass die beschädigten Leitungen eben sich am äußeren Stadtrand da sind, leider außerhalb des Schutzschildbereiches und ja, Transporter benutzen können wir auch. Also, weiß ich nicht, können wir machen, meinst du, denke, und dann irgendwie uns mehr oder weniger nah ranbringen, Weltraumspaziergang machen, dies, das. Es sollte nicht so schlimm sein, meint der Shepard auch. Und McKay, ja, wird ein Kinderspiel mit Ausnahme von diesen Mikroasteroiden. Und Shepard so, wä? Naja, wir sind eben gerade durch den großen Asteroidengürtel gekommen. Größte Zeug ist hinter uns. Draußen gibt es noch Haufen kleiner, kugelgroßer Steine. Na super, winzige Felskugeln, super. Und McKay, ja, ich bin sicher, es wird doch dir gut gehen dann. Und ich denke so, hä, wieso weißt du
Ja,
das nicht?
ist natürlich auch wieder totaler Blödsinn. Wir haben gesehen, dass Atlantis durch den Schwarm durchgeflogen ist an Meteoriten. Da ist nichts mehr.
Also das sind jetzt lenkbare, keine Ahnung, Asteroiden-Drohnen oder was, das sind sie ja nicht. Das ist ein bisschen, außer davon ist noch eins unsichtbarer Asteroidengürtel, weil sie eben bereits. Also nun, warum gehst du nicht? Na ja, Reparatur ausgearbeitet hast du doch. Du weißt doch, dass es Zeitverschwendung sein wird, das mich auf den neuesten Stand zu bringen. Und Shepard, ja, apropos Zeit, wie viel haben wir überhaupt? Nun, wenn ich es angepasst habe, 15 Minuten. Das ist alles, meint Shepard. Ja, also wenn eben der Job hier, der Patch, dass die Kanäle, dass alles klappt, damit der Stromverlust nicht verlangsamt wird, da hätten wir noch eine Deadline, da hätten wir die schon erreicht. Also nach dem Motto, das ist schon das Beste, was ich rausholen konnte. Es werden jetzt die, der Schrank mit Raumanzügen erreicht. John geht hin und sucht einen Helm raus. Radek steht da Augenblick zurück und sieht nervös aus. McKay sagt, ja, ey, du schaffst das. Und Zelenka so, ja, also, ja. Kurz darauf sieht man Rodney zurück zum Turm stampfen, mit dem Tablet arbeiten. Und es kommt Dr. Keller rein zu ihm. Hey, ja, hier, hab versucht, dich zu erreichen. Und nun, also wir will gerade die Stadt retten. Wie geht's denn? Der Liz und Keller, ja, da will ich doch gerade mit dir reden. Ja, es geht dir schlecht. Ne? Tatsächlich ist es sie. Servet weg, was? Und ich, ja, und mein Team, wir können ja eigentlich nichts mehr so wirklich machen, um sie da zu heilen. Und McKay so, oh mein Gott, bist du dir da sicher? Und ja, da gedacht, ich habe jetzt hier alle Möglichkeiten medizinischen, die mir einfallen, ja, versucht und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Wird sie jetzt sterben oder was? Naja, ich hätte noch eine Idee, aber da bräuchte ich seine Hilfe. Ja, aber wofür brauchst du mich denn dann? Und kurz darauf sieht man Dr. Keller einen Laptop öffnen und Ronny ein Bild zeigen. Schauen Sie mal hier. Ja, was ist das? Na, Sie erinnern sich doch hier an eine frühere Folge, Hust, als Dr. Wir von Replikatoren angegriffen wurde und die haben sie infiziert mit Naniten, meinte Mika. Jawohl, du Carsten konnte da sie doch mit diesem elektromagnetischen Puls inert machen? Naja. Komisch. Keller meint aber, ja, die sind doch aber im, also die sind ja noch in ihrem System drin und Rodney starrt sie erstaunt an. Du bist ein Genie und Jennifer zuckt mit den Schultern, meint dann noch, ne, also ja, ich versuche hier nur ihr Leben zu retten, ne, mehr auch nicht. Rodney nickt und es wird am Laptop munter weiter getippt. Etwas später meldet er sich
Sie
dann
kann
bei
dir
John, ja.
ein, genau, einen Moment. Das ist natürlich auch totaler Kokolores. Wir wissen, dass das ja keine heimischen, also keine irdischen Replikatoren waren. Der Unterschied wird ja auch nochmal, der wurde ja in der letzten Folge auch nochmal erklärt.
Haben
Also
Sie gesagt,
die,
ja.
ne, das sind keine, die dann aus was weiß ich was ihr Zeug bauen, sondern aus ganz normalem Material. Und das würde der Körper auf kurz oder lang, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her, dass Lister angefallen worden ist. Das hätten schon längst die Fresszellen und alles irgendwie ausgeschieden. Also die Replikatoren, inaktive jedenfalls, würden da nicht so lange überleben.
John ist da im Raumanzug mittlerweile ein paar. Leute legen da Radek einen Helm an und willst du noch? Willst du was? Ach so, weil McKay sich meldet. Ja, wir reaktivieren oder ne, wir es Naniten und nee, ist eine schreckliche Idee, mein Shepard. Wieso denn? Ich habe es neu programmiert. Nein. Und McKay sagt, John, wir verlieren sie. Keller und ihr Team haben eben das schon getan, was sie getan. Taten konnten, wenn ich die nicht also wenn ich die Naniten umprogrammieren kann, um ihren Körper zu reparieren, ohne versuchen, ihr Gehirn zu übernehmen, dann und nee, großes Nein, nee, nicht wahr, meint Shepard und McKay ist aber sich zuversichtlich hier, kann ich umprogrammieren, easy peasy, kriegen wir irgendwie hin. Und Shepard so, ziemlich zuversichtlich, nee, also was ist, wenn die wieder online kommen und dann eben mit den Replikatoren, den anderen kommunizieren, ne? Das Letzte, was wir hier noch brauchen, ist irgendwie irgendwelche Roboterkriegsschiffe, die auftauchen. Und McKay, hallo, zugehört oder was? Hier, ich kann sie neu programmieren. Die sind da mega harmlos, ne? Und John schüttelt mit dem Kopf, was nicht viel bringen wird, da er über Audio verbunden ist mit McKay, und sagt aber nochmal hier, dass ich ja das Gespräch erst irgendwie weiterführe, wenn du sicher bist. Ich will hier Liz auch das Leben retten, aber wir können sie einfach nicht die Stadt riskieren. Nicht mal für sie. Rodney schaut Dr. Keller ein bisschen traurig an und ja, nach einem Moment beginnt er da weiter zu tippen. Radek geht zu John, legt die Hand auf seine Schulter und ja, ist im Gehbreit im Transporter und meint dann, ja, das war übrigens die richtige Entscheidung. Also jetzt so mit die erste größere, neben dieser Beschießungsaktion der Asteroiden, größere John als Chef sozusagen Aktion. Ja, Shepard, ja, das hoffe ich. Und ja, dann gehen wir wieder zurück auf diese Mittelstation. Hier steht immer Mittelbahnstation. Da fährt aber kein Zug. Die Schwerkraft ist mittlerweile hergestellt. Der Bill hat es wohl geschafft. Er geht zu Sam und ne, gibt es da irgendwas von der Apollo? Nope. Ja, wo arbeiten sie dann dran? Naja, tatsächlich, um halt einander zu kontaktieren. Und Die sagt nochmal, ne, sind halt offensichtlich vom Kurs abgewichen. Wann wurde denn der Hyperantrieb von Atlantis das letzte Mal verwendet? Ne? Vielleicht irgendwie vor 1 Million Jahre. Also wer weiß, was das irgendwie mit der Inaktivität, keine Ahnung, mit dem Antrieb, wie auch immer, oder ja, zu tun haben könnte. Und Carter sagt, na, ich denke, es ist wahrscheinlich, dass sie halt früher als geplant aus dem Hyperraum gesprungen sind, ne? Hier vielleicht, oder sie flogen nur mit einem ZBM, vielleicht hat der McKay da diesen Strombedarf unterschätzt. Und die so, oh, McKay, naja, so oder so, man, wie auch immer, ich weiß, wie man sie findet. Ach so, ja. Und gerade so, hä, wirklich? Naja, wir brauchen hier einen AGB, ein All Gates Bulletin, ne? Also es ist wie ein All Points Bulletin, nur mit Stargates. Und Carter, ach komm schon. Nee, wirklich, meint die, ne, wenn wir ein Programm machen, wir wählen da alle Tore in der Pegasus-Galaxie auf einmal an, dann werden wir dann versuchen, sie mit Radioconductor Atlantis herzustellen. Und Carter sagt aber ja, aber das Atlantis-Tor ist ja vom Netz. Richtig, na, aber wenn sie in der Nähe eines anderen Gates sind und Carter, nee, hallo, dann hätten sie uns ja schon kontaktiert und Lee macht erstmal eine lange Denkpause und ach ja. Also, na, was hast du dir denn ausgedacht? Na, noch nichts und Lee ist höchst empört. Nun, ich versuche offensichtlich hier noch was und mache Ideen und Sam entgleist der Gesichtsausdruck und er entschuldigt sich dann auch und dann geht's auf Atlantis weiter, wo John und Radek gemeinsam einen Korridor entlang gehen. Haben wir eine Korridorfolge hier. Und ja, Zelenka ist da wirklich überrascht, dass eben die Schäden in dem Bereich eher minimal zu sein scheinen. Das ist Spoiler nur auf den ersten Blick so, denn der John traut sich schon mal um die Ecke zu luken und das würde ich mal verneinen, meint er. Radek schaut auch um die Ecke und, oh mein Gott. Ja, dann sehen wir nämlich, da wurde die komplette Ecke oder wie auch immer das. Die Wand da, die ist halt nicht mehr da, um es mal so ganz plastisch zu sagen. Und sie stehen dann am Rande eines langen Tropfens. Okay. Naja, auf jeden Fall ist da der Weg zum diesen aufgerissenen Turm und also das ist, da ist halt der Weltraum und kann man schlecht beschreiben. Ihr müsst es wohl gesehen haben oder ein Bild da vor Augen haben. Ja, lassen Sie mich raten, das Array ist da drüben und ich habe Angst, zu denken. Also das nehme ich erstmal als ein Ja. Na großartig. Und sie starren auf diese Kluft und dann sehen wir diese vorhin angekündigten kuriosen, aus unbekannten Gründen Mini-Asteroiden da an der Seitwand einschlagen. Was waren das? Und Zelenka sagt aber nicht, dass es Mini-Asteroiden waren, sondern es sind Mikro-Asteroiden. Also das ändert sich jetzt hier anscheinend. Und Shepard meint, okay, dann müssen wir da jetzt rüberspringen. Und Zelenka, ja, ich kann doch nicht hier irgendwie 100 Fuß springen. Hey, noch nie was vom metrischen System gehört? Nein. Shepard dann, ja, wir sind im Weltraum, ne? Da hört dich niemand schreien nach dem Motto, weißt du doch, ne? Also so weit ist es jetzt dann netto nicht, wie es brutto aussieht. Er zieht praktisch ihn zu sich ein bisschen so und verbindet sich dann mit Radeks Anzug und dann sind wir in einer Liebschaften Voyager-Folge plötzlich. Nein. Kenner wissen, welche Folge ich meine. Shepard mal sagt dann, na hier, ich verbinde sie jetzt mit dem Band und dann entmagnetisiere ich deine Stiefel. Er schaltet das auch aus, bei Radek drückt da drauf und der schwebt erstmal glucksend, mehr oder weniger langsam nach oben, wobei im Weltraum gibt es keine oben, also aber sichtbar jetzt von der Kamera aus hoch. Und Shepard, ja, dann mal werfe ich dich da rüber. Was? Naja, hier, ich werde dann auch meine Stiefel demagnetisieren, bevor eben die unser Band da irgendwie reißt und wie auch immer. Und die Trägheit sollte dann eben da uns über dieses Loch da rüber schippern. Das ist ein Kinderspiel. Ja, aber was, wenn sie das verpassen? Und ach, vertrauen Sie mir doch einfach, Doc, ne? Also vertrauen Sie mir, ich kann doch weit werfen und so. Lenker ist nicht amüsiert, ist überhaupt nicht lustig. Und Shepard meint, nun, dann machen wir das doch. Ja, er wirft den Radik da irgendwie ein bisschen hoch. Und sie treiben dann zu diesem Flur und Radek greift seine Hände an der Rückwand da und stößt also ein bisschen ab. Und John kommt dann natürlich auch hin. Und Zelenka meint es sofort, das ist unglaublich. Und Shepard, ja, machen Sie doch die Arbeit. So. Okay, er greift dann und zieht da so einen kleinen Werkzeugkasten herunter, der irgendwie an seinem Anzug gebunden war anscheinend. Ja, im Labor geht's weiter. Da kommt Dr. Keller zu Rodney, der dazu immer noch diese zwei Laptops da vor sich hat. Einer war ja von ihr sogar. Und ja, wie geht's? Und Rodney macht Grimassen. Ja, langsam. Haben Sie denn einen Weg gefunden, die Naniten sicher zu reaktivieren? Und McKay so, ja, kurz, ja, lang, nein. Hä, was denn jetzt? Wie, was, wo, was? Naja, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass die Naniten sich reaktivieren und ich sie dazu bringen kann, Elizabeth da wieder zusammenzuflicken. Und so, okay. Naja, das Problem ist, dass sie es tun würden, indem sie die beschädigten Zellen durch replizierte Naniten ersetzen, was dann im Moment bedeuten würde, ne, indem ich ihnen sagen, sie sollen sich da wieder abschalten und ja, das funktioniert nicht. Die Zellen würden sterben, sagt Keller, und es läuft nicht. Und ja, sagt McKay, die gute Nachricht ist aber, mein Gott, die gute Nachricht ist aber, ich konnte sie so umprogrammieren, dass sie ihr niemals schaden würden, und da bin ich mir auch sicher. Außerdem habe ich ihre Fähigkeit, eben die Replikatoren da irgendwie im Raum da zu konnektieren, runtergefahren, und daher wären wir da auch in Sicherheit. Also. Ja, aber sie wäre halt dann irgendwie Teilreplikatorin für den Rest ihres Lebens. Und Keller, ja, Shepard hat sich ja nicht dafür entschieden. Ja, aber McKay sagt, besteht auch eine geringe Möglichkeit, dass ich sie dazu bringen könnte, ihre organischen Zellen zu reparieren und dann sich selber abzuschalten, wenn sie fertig sind. Da bräuchte ich aber nochmal Zeit. Na gut, dann überlasse ich das mal dir. Viel Glück. Ja, danke, mein McKay. Klingt jetzt aber auch nicht so, dass das alles so läuft. Und dann geht's weiter in dem Flur, wo der Radek eben an dieser Platte der Wand arbeitet und sich mit Shepard unterhält.
An der Stelle irgendwie machte das so auf mich jedenfalls beim Gucken so den Eindruck, als ob Dr. Keller jetzt irgendwie, ne, also wenn Rodney da immer noch dran ist und irgendwie noch den Heiligen Gral sucht, ne, dass dann sagt, ja, okay, dann mach hier einfach mal weiter. Viel Glück, weißt du, und
Ich
dass
bin
sie dann
raus.
einfach das
Tschüss.
Programm nimmt. Nein, nein, dass sie das Programm nimmt und einfach loslegt.
Ach so, ja, okay.
Ne, also den
Ja.
Vibe, der Vibe
Ja.
kam hier irgendwie auf, aber das ist dann so nicht passiert. Ja, Solenka entschuldigt sich, ne, da hier wäre alles, diese Handschuhe machen es halt irgendwie alles ein bisschen langsamer. Und ja, es kommt wieder ein Mini-Asteroid, der hinter Shepard reinknallt. Und ja, okay, hier, bla, ne, hier, mach dir keine Sorge darauf. Wir haben immer noch ein paar Minuten, 4 Minuten, bis die Energie so gering ist, dass wir nicht mehr jumpen können. Ne? Und so, ich auch, ja, kein Druck. Ne? Und dann, ja, kommt ein Mini-Asteroid und schießt durch Selenkas Bein. Und ja, wir sehen Blut, das dann in den Weltraum spritzt. Und Radek, ja, Shepard versucht dann ihm irgendwie zu helfen. In der Krankenstation kommt Ronan mit seinem tollen Sack, mit seinem, wie nennt man das, IV. Also er hat da hier so ein Salzlösungsteil, das er immer noch mit sich rumschleppt. Auch interessant, dass er das überhaupt tut. Ne? Also wie man Ronan kennt, hätte er sich das doch schon dreimal
Ja, bin
rausgerissen.
ich auch, ja.
Ja, auf jeden Fall ne, kommt dann zu Liz rüber und ja, irgendwie ne, setzt sich und erzählt dann ganz leise auf ihn hier und hör mal zu. Und ne, sie sagen zwar, du kannst mich nicht hören, aber ich wollte Danke sagen. Danke, dass du mich hier vor ein paar Jahren hier hast bleiben lassen. Also, wenn ich hier nicht geblieben wäre, dann werde ich wohl, ja, also ich wollte sagen, tot und sagt, thank you, Dr. Wir. Und dann fängt der Monitor an zu piepen und Ronan dreht sich dann um und dann kommt dann Dr. Keller und Marie rein. Was habe ich denn getan? Nichts, nichts, war nichts, was nicht du. Aber du musst jetzt raus hier. Ronan verlässt den Raum und ja, hier back of Manitol und hast du nicht gesehen. Wobei, ich weiß nicht, also bringt das noch? Also mal ganz ernsthaft, wie groß soll denn das Gehirn plötzlich anschwellen? Das muss ja dann einfach nach oben gehen. Da ist ja kein Deckel mehr drauf, da sollte doch genug Platz sein, der ausreicht, dass man da
Ja,
irgendwie,
keine Ahnung. Große
ja,
Mütze.
keine Ahnung. Ich bin kein Gehirnforscher, ich kann ja das nicht sagen. Kein Gehirnchirurg. Ja, im Weltraum hört dich immer noch keiner schreien, aber ne, Shepard so von wegen erklärt Radek, dass er von einem Mikroasteroiden getroffen worden ist, ob es denn weh tut. Und nein, tut nicht so weh, du bist ja im Schock. Und ja, no, ja. Solenka guckt runter, noch, da ist ein Loch drin in meiner Suit. Und Ja, ne, Shepard hat da irgendwie an seinen Kontrollen rumgefummelt, ne, dass da irgendwie ein Überdruck geht und ich rufe jetzt einen Jumper und dann holen wir dich, bringen wir dich in den Operationsraum. Und sein Lenker sagt, nein, 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 können jetzt noch nicht gehen, ich muss die Repairs dann noch zu Ende machen. Und Shepard, ja, dann sag mir doch, was ich zu tun habe. Nee, zu kompliziert, ne, ich bin fast fertig, helf mir doch mal, mich umzudrehen. Und in der Krankenstation ruft Keller Dr. McKay an und der ist ein bisschen unwirsch, ne? Elizabeth ist fast am Abnippeln. Wir müssen jetzt was tun, jetzt oder nie. Und oh, ich brauche ein bisschen was Zeit. Wir haben keine Zeit. Na, ich kann ihren Blutdruck nicht mehr hochhalten. Und ja, ne, wenn das irgendwie soweit ist, dann gibt es keine Möglichkeit, sie mehr zurückzubringen. Und McKay sagt, ja, okay, ich transferiere das Programm, bin auf dem Weg. Dann wechseln wir auch woanders hin, nämlich in die Midway Station. Und ja, Carter überlegt immer noch so ein bisschen, was er da tun kann. Ja, also am besten wäre es ja eigentlich, dann irgendwie zu gucken, den Flug, Quatsch, den Weg abzufliegen, in dem ja, zwischen Atlantis und M12 578 liegt. Und Willi sagt ja, das dauert 1 Million Jahre. Ne? Und deshalb haben wir Hyperspace. Ja, aber die Long-Range-Sensors der Apollo und ja, die funktionieren nicht im Hyperspace. Ja, aber wir könnten ja kleine Sprünge machen. Ein bisschen nur sich umschauen, kleinen Sprung machen, umschauen und ja, sagt Lee, ja, doch, das ist gut. Also mit diesen Sensoren, also ja, konservative Schätzung, ja, dann müsste man 130, 80.000 kleine Sprünge machen. Würde ein paar Jahre drauf brauchen. Und ja, Carter, wir könnten ja auch irgendwie die Long-Range-Sensoren irgendwie, vor allen Dingen, Hal Carter sagt dann im Englischen, unless they seriously augment the Long-Range-Sensors. Ich denke, die sind auf der Suche nach Atlantis. Also, hä? Das ist ja schön, wenn Atlantis sie dann sieht. Aber das, hä, das ist doch irgendwie Schwachsinn. Ach so, sie reden über die Apollo vermutlich. Ja, okay, ne? Und wer soll denn das tun? Das ist ja nicht so, als hätten die einen Asgard an Bord. Und ja, Carter hat dann aber noch eine Idee. Hier, wie wär's mit einem kleinen Trip zur Pegasus-Galaxie? Und Lee guckt sie ungläubig an. Im Weltraum hört einen immer noch keiner schreien. Und Zelenka ist fast fertig. Sagt noch ein paar finale Adjustments. Na, ich werde jetzt einen Jumper holen. Lobt auch nochmal Radek. Und Radek macht dann hier den letzten Kristall dann rein. Na, so. Na, bin fertig, schließt die Tür. Und ja, den Jumper hätte man auch schon längst irgendwie machen können. Also, in der Kontrollraum, das ist Shepard, ne? Wenn wir zurück sind, dann doch bitte hier ne, den Hyperspace Jump. Ach so, ja, okay, das ist nach der Verletzung gewesen. Irgendwie hat keiner mehr den Kristall in der Hand, aber das ist jetzt kein wirklicher Fehler, den kann man ja auch irgendwie wegstecken. Ja, im atlantischen Kontrollraum und sagt Tila, ja, tut mir leid, John, können wir nicht. Und wieso? Zelenka hat es doch gerade geschafft. Ja, aber wir sind gerade unter die magische Linie gefallen. Wir haben nicht mehr genug Energie. Vor allen Dingen das Bild, was da haben. Also wenn das Power-Level, das benötigte Power-Level 55 wären, dann ist das jetzt 45. Also was auch immer da gerade wieder passiert ist. Keine Ahnung, jemand hat die Kloschüssel betätigt oder so. Ich weiß es nicht. Außerdem, wenn das jetzt doch gerade mal drunter ist, mal ganz ernsthaft, die haben ein paar Naquada-Reaktoren, das sollte sich doch wohl machen lassen. Außerdem, ne, wir haben ja vorhin über die Energie, die als Output geredet und über die Ladung der Batterie, also des ZPMs, mal ganz ernsthaft, dann schalte ich das Schild auf, gebe ihm einen Raumanzug und nimm dann die Energie, die frei geworden ist und bumps das Ding in den Überraum. Also, bei den Schild können sie ja vermutlich in dem Flug ja sowieso nicht anlassen. Okay, brauchen sie im Überraum auch nicht, aber mal ganz ernsthaft, also gäbe haufenweise andere Möglichkeiten. Ja, im Weltraum sehen wir Zelenka und Shepard, die geknickt gucken. In der Krankenstation sieht man dann, wie Shepard Zelenka reinrollt und ja, ne, wird dann auch behandelt und Ronan sitzt da immer noch in seinem Bett und ja, zeigt dann in die Richtung, wo Zelenka abgeblieben ist, ne, geht's ihm dann gut und ja, hat nichts Wichtiges getroffen und er hat Glück und ja, ne, ja, Glück würde ich jetzt nicht sagen, er ist immer noch hier gefangen mit dem Rest von uns und ja, also war, ja, Hyperdrive ist gefixt, aber wir haben keine Energie, um irgendwo hinzugehen. Ne, wir haben jetzt irgendwie nur noch 28 Stunden, bevor ihr Schild ausfällt und ja, was ist denn der Plan? Ja, wir müssen mal, keine Ahnung, wir müssen mal McKay finden. Und Ronan zeigt dann auf eine andere Tür und sagt dann, er ist da drin. Und, hä, was, wie? Shepard, dreht sich um, aber dann kommen Keller und McKay gerade raus und Shepard sagt dann, hey, und McKay, ja, ihr habt das Array gefixt. Was tut ihr da drin? McKay, also sie war am Sterben und Rodney, ja, Herz war schwach, Nervous System, was hast du getan? Ich habe die Nanniten reaktiviert. Verdammt, flucht Shepard, ja, du warst einfach beschäftigt, Leben oder Tod, und wenn ich nicht irgendwie, ja, sie würde gestorben sein, ich weiß, und ja, aber, ne, Elizabeth, die irgendwie helfen, das bringt uns keine Risiko. Und ja, du hast doch die verdammten Replikatoren-Nanniten. Ja, die sind harmlos, 100% sicher. Und ja, sie können auch nicht die anderen kontaktieren. Und nein, du weißt das nicht wirklich. Doch, kann ich. Und Shepard, ne, shut it down. Und ja, aber das würde sie umbringen. Ja, was glaubst du denn, was Elizabeth wollen würde? Ne? Würde sie das hier irgendwie wollen? Und ja, würde sie. Ne? Sie würde dasselbe auch für dich tun. Und ja, dann kennst du sie wohl nicht so gut. Und ja, aber du kannst ein bisschen was warten, dann fragst du es einfach selber. Nee, zu gefährlich, ne? Abschalten, abschalten. Rodney verweigert das und dann wird Myers über Radio angerufen. Er soll doch bitte den EMP-Generator in den Operating Room bringen. Und McKay, hier komm, hör mir doch einfach mal zu. Und ja, Marie ruft dann von innen, also Dr. Keller beteiligt sich ja auch überhaupt nicht an der Unterhaltung, was auch irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Dr. Keller wird dann gerufen und im Recovery Room, ja, sehen wir eine Liz, die aufwacht, die zieht sich dann irgendwie, ja, hat sich irgendwie die Infusion rausgezogen und zieht sich dann auch die Bandagen ab, die auf ihrem Kopf waren und, ne, das irgendwie Haare sind auch zurückgewachsen. Auch geil, Replikatorhaare. Ist
Das hat mich
auch
aber auch gewundert, dass es echt fix, ne? Also,
ja. Wer weiß, woraus sie das gebaut haben. Eigentlich muss er dann irgendwas im Körper haben, um das dann auch bauen zu. Das ist irgendwie merkwürdig. Also,
L'Oréal Paris, ne?
keine Ahnung. Und Liz so, John, Rodney, was ist denn hier los? Und ja, alles guckt sich nervös an. Und dann sehen wir später, wie Keller und Marie mit Hazmat-Suits den Strahlungs-, also den Scanner über sie ziehen. Und ja, es macht ein bisschen geknickten, ängstlichen Eindruck. Und ja, draußen unterhalten sich dann McKay und Shepard. Hier, die Quarantäne ist unwichtig, unnötig. Ne? Also von wegen, ja, ich werde mir hier erstmal eine zweite Meinung einholen. Und McKay, ja, das ist doch doof. Ja, irgendwie, ja, Shepard, was denn? Ja, dass wir hier in Kiel kämpfen. Ja, sagt. Okay, ich weiß, du bist nicht glücklich mit mir und hast vermutlich auch einen Grund dafür. Und ja, ne, also wird uns, ist ja auch völlig uninteressant, ne, wenn wir hier keinen, wir werden ja eh keinen Weg hier rausfinden und ja, wir müssen trotzdem hier irgendwie zusammenarbeiten und er stottert ein bisschen und sagt dann, es tut mir leid. Und Shepard guckt ihn zwar an mit Grabesmiene, sagt dann aber, Apology accepted und dann ist alles wieder gut, dass sie sich nicht in den Armen liegen und in den Sonnenuntergang reiten, ist auch dann schon alles. Und ja, McKay dann, ja, irgendjemand sollte mit dir reden. Und Shepard zeigt nochmal, ja, Teela ist da drin. Und okay. Und ja, wir sehen Teela, die auch ein Hazmat-Suit trägt. Und ja, unterhält sich mit Liz. Und Liz ist auch nicht begeistert. Das hätten sie nicht tun sollen. Ja, aber keiner wollte dich verlieren. Und ja, aber was ist, wenn die Nanniten hier die anderen Replikatoren anlocken? Rodney sagt, das ist nicht möglich. Ne? Das ist doch gefährlich. Und Teela, ja, aber hier, das ist doch wirklich, ne? Das ist doch worth the risk. Und Lisa, ihr weiß nicht, was wir das letzte Mal mit mir angestellt haben. Das war eine ganz, ganz dumme Idee. Wir sehen einen kurzen Shot im Weltraum. Atlantis fliegt da immer noch herum. Im atlantischen Kontrollraum geht es dann weiter. Shepard kommt da rein. Selenka ist da schon wieder am Arbeiten an der Krücke. Wundert sich auch hier, was machst denn du hier? Und ja, bringt ja nichts, in der Krankenstation zu warten, wenn wir eh alle sterben. Und okay, sagt Shepard, dann gib mir mal die News. Und ja, ne, Subspace Communication ist keine Frage. Ne, das Control Array ist irgendwie fast komplett vernichtet worden. Ich habe eine andere Idee. Und ja, hier, ne, also wir könnten, ne, wir, ne, der Grund, warum wir hier nicht in den Hyperraum springen können, ist, dass die Stadt uns nicht lässt. Gibt es ein Safety-Protokoll? Ne? So, wen könnte ich doch umgehen? Und ja, und wie weit bringt uns das? Ja, vermutlich nicht bis zur Apollo. Vermutlich auch nicht bis zum nächsten Stargate, aber wir könnten vielleicht einen bewohnbaren Planeten in der Gegend finden. Ne, mein Team scannt schon und McKay steht daneben und sagt, er vergisst den wichtigsten Punkt. Ne, so von wegen, warum denn die Safety-Protokolls überhaupt da sind? Ja, sagt Zelenka, so von wegen, es gibt eine Chance, dass die Stadt beim Eintritt in den Hyperraum dann einfach zerreißt. Und Shepard will die Quote wissen, 50-50. Und Shepard ist nicht begeistert. Und dann hat McKay aber eine Idee. Jetzt kommen wir zum Paddle, zum Delta Flyer. Ach, der experimentelle Jumper. Ne, sagt er hier, also, ja, damals, als ich von dem Ding, von der Maschine gesappt worden bin, ne, als ich dann noch intelligenter war, als ich normalerweise bin. Und ja, ich war doch da irgendwie kurz davor, einen Paddle Jumper an Hyperdrive zu geben. Und Shepard, ja, kannst du das denn fertigstellen? Auch geil, dass man jetzt auf die Idee kommt. Ja, klar. Ja, doch, doch, kann ich, kann ich. Könnten dann einen Jump zu Apollo machen und können denen dann sagen, wo wir sind. Und McKay so, nein. Und so, nein. Ja, Hyperdrive Limited, ne, so von wegen, wir könnten nicht so weit springen. Und ja, wie weit denn dann? Und wieder so ein Gespräch zwischen Zelenka und McKay. So von wegen, ja, what do you think, like two? Und ja, two, ein bisschen was mehr als 100.000 Lichtjahre, 2.000 Lichtjahre. Da gibt ein paar Adressen in der Nähe. Auch geil, dass sie hier sagen, Adressen in der Nähe. Also gibt es dann doch ein Stargate um die Ecke oder was? Ja, werden ein paar Befehle eingetippt und ja, man sieht dann irgendwie die Region des Weltraums. Planeten sehen wir auch mit dem Stargate und ja, könnten dann irgendwie die Crew in ein paar Trips darüber bringen und McKay sagt nein und ja, nee, der Drive ist ja noch nicht getestet und ja, mit Glück kriegen wir vielleicht zwei Sprünge, also ne, wir könnten also einmal hin und einmal zurück und ja, sagt McKay, am besten irgendwo hin, wo wir ein paar ZBMs kriegen. Ja, könnten Atlantis dann wieder anwerfen und er wäre großartig. Und Zelenka hat direkt eine Idee. M7R227. Und ja, Shepard, hey, bitte was? Wo ist das? Was ist das? Und Zelenka, ja, druckst da ein bisschen rum und Shepard, es gibt einen Planeten mit ZBMs. Und ja, wir wissen, dass sie ein paar ZBMs haben. Und wer würde das denn jetzt sein? Und McKay sagt, ja, das ist die Replikatoren Homeworld. Ne, wie wäre es mit einem Einbruch? Was natürlich auch merkwürdig ist, also ich habe noch nie Replikatoren irgendwas bauen sehen. Also eigentlich replizieren die sich ja und alles, was sie benötigen, wird aus Replikatorblöcken gemacht. Das heißt, ein Replikator ZPM wäre auch eigentlich ein Replikator. Den dann in
Ja.
Atlantis einzubauen, ist vielleicht nicht so die geschickteste Idee, aber ja, das ist die Idee der Folge und damit endet besagte auch.
Hier steht bei mir noch übersetzt, um fortgesetzt zu werden. Astrein ist Deutsch. In der nächsten Folge dann, genau. Ja. Ja. Wobei eigentlich ist die Folge dann ja komplett. Hätte man lassen können und gleich dahin. Also, naja, egal. Ich komme mal lieber zur Trivia. für diese Szene in der Karte auf dieser schwerelosen, also stand damals schwerelosen Mittelstation arbeitet, haben sie irgendwie sie langsam auf dem Skateboard nach vorne gezogen. Ja. Die Mittelstation selber bis zur Folge SGA 417 besteht aus dem Greenscreen und halt visuellen Effekten komplett, wo Shepard und Zelenka im All da über den Abgrund springen. Das haben sie halt auf der VFX-Bühne gedreht, also wo sie es auch mit Basisschiffen gemacht haben und eben ja, das Dorf, wo einige Atlantis-Innenbereiche eingesetzt wurden. Ja, laut Alex Levine hatte diese Episode eines der teuersten visuellen Effektbudgets zusammen mit eben dem Pilotfilm der Folge 4.11 und 5.04. Da sind wir noch nicht. Genau, die Dr. Keller-Darstellerin Cheryl Stage spielte die Szene, in der sie eben Shepard über Wirs Zustand informiert. Zunächst sehr feinfühlig, aber dann haben die Produzenten gesagt, nein, das muss kälter sein, weniger mit vielen Spielen. Und das hat sie dann auch gemacht, weil das wohl erfahrene Ärzte so machen, wurde von den Produzenten gesagt.
Ja,
Ahnung.
wobei sie ja so tut, als wäre sie kein erfahrener Arzt, ne?
Das
Also sie hat
stimmt,
ja
ja.
Liz in der letzten
Sie ist ja
Folge
auch recht jung
angebettelt, sie
noch,
davon
also
abzuziehen.
weiß ich nicht, ob man sich damit unbedingt den Gefallen getan hat, aber wenn irgendein Prozent was sagt, ist es, glaube ich, auch immer Regie schwierig, da Nein zu sagen, weil da das Geld herkommt. Das ist, glaube ich, immer bei so Produktionen, dass da auch Dinge drin sind, wo du eher denkst, als vielleicht Ausführender vor Ort so, ah, nee, eigentlich nicht, aber naja. Genau, am 12. September 2007 war es wohl, dass diese Folge und der Vorgänger oder Nachfolger, genau, da gab es unfertige Versionen dieser Episoden und die gelangten in etwas, was wir in Deutschland bis heute auch noch nicht haben, das Internet. Ja, es waren so grobe Schnitte ohne Soundeffekt und Musik mit so vielen, wie sagt man, Füllszenen, computergenerierten Sachen, wo dann halt dann bestimmte Szenenwechseln eigentlich waren. Aber das war praktisch schon vorab mehr oder weniger schaubar. Ja, Joseph Molozzi hat dazu noch gesagt auf seinem Blog, Martin startet mit Staffel 4, mit Adrift und setzt eben die Ereignisse des visuell atemberaubenden Season Enders First Strike fort. Und es gibt spektakuläre visuelle Effekte, herzliche Charaktermomente und lustige Momente. Beste Season Premiere of all time. Ja, ist jetzt so seine Sichtweise. Dann hat er noch gesagt, dass er die Episode halt gut findet, optisch sehr groß sind. Und ja, genau, dann hat sich noch der Schauspieler David Hewlett in einem Interview mit dem TV Zone Magazine 2019, ihr wisst Bescheid, geäußert. Es ist ein wirklich ordentlicher Ansatz für das vierte Jahr, weil die Autoren auch gekommen sind, um das, also und das dekonstruiert haben, was wir bereits schon taten. Zum Beispiel hier, Momentchen mal, haben wir nicht mal gesehen, dass Rodney mit Ronan plaudert und es gibt also auch Interaktionen. Aber was wir halt nicht von den täglichen Sachen Plaudereien gesehen haben. Also, wir begonnen mehr dieser Momente auch zu erkunden. Diese ersten beiden Geschichten haben dies geschafft, indem sie unsere Charaktere ins Gleichgewicht brachten und dann schwierige Sachen zusammen durchstehen und das hat uns alle zusammengebracht. Fehler. Als der Lenker von diesem Mikroasteroiden getroffen wird, tritt, also laut Stargate-WGDE Fehler, tritt mehrmals Blut aus der Wunde aus, das sich verhält wie eine Flüssigkeit in der Schwerelosigkeit. Müsste das auftretende Blut in der Kälte des Weltraums aber nicht an der Außenseite des Raumanzugs gefrieren und damit auch die Wunde schließen? Das wird irgendwie als Fehler gesehen. Ich bin kein Astronaut und kein Wissenschaftler. Ich weiß nur, in
Nee,
Star Trek
gefrieren
8
müsste
ist es
es auf
auch
jeden
so.
Fall.
In Star Trek 8 ist es auch so, wo die dann auf der Plattform sind und dann wird da einer irgendwie, der Raumanzug von Worf war es, glaube ich, Spoiler. Und ich meine, das tritt das Blut auch so aus, so ähnlich, wie wir es hier jetzt gesehen haben. Aber ob, das ist natürlich, ja, beides Science Fiction. Keine Ahnung, schreibt uns gerne. Genau, das Blut kann die Wärme nicht derart schnell an das Weltall abgeben, da fehlt der Kontakt mit anderer Materie, auf die sich die Energie verteilen könnte. Okay. Synchronisationsfehler. John sagt in der deutschen Synchronisation zu Rodney, er solle bei Elitabes bleiben. Dabei spricht er den Namen auch tatsächlich so aus. Das TH kann er nicht, also Elizabeth oder Elizabeth, also haben sie vertauscht. Genau, im Englischen gibt es das nicht. Also keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Wir gucken aber, ob es bei dir zu einem Zitat der Woche heute kommt, ob du da was finden konntest.
Heute schon wieder nicht. Also irgendwie, die Folgen lassen ein bisschen nach, was das angeht. Also vor allen Dingen den Humor vermisse ich hier so ein bisschen. Ja, es war so ein bisschen Slapstick drin mit den, von wegen jeder bricht irgendwie die Sätze des anderen zu Ende. Aber wirklich, was Außergewöhnliches fand ich jetzt irgendwie.
Ich habe das von zu Beginn, ich muss mal kurz husten, im ZPM-Raum, wo Selenka, ja, ich glaube nicht, dass das das Problem ist, meint, und Shepard, ja, ich will nicht wissen, wo das Problem ist, ich will wissen, was das Problem ist. Also da ist dieses typische Aneinander vorbeireden, aber sonst habe ich da jetzt auch nicht mehr im Auge gehabt. Ja,
Wobei
Bewertung,
das ja eigentlich
ja.
auch unwichtig ist, ne? Also, ne, es geht
Ich
ja auch
hätte
nicht
gesagt, wie
darum,
man das Problem
ich will
löst, will
weder
ich wissen.
wissen noch wo, ja genau, ne?
Ja,
Nicht
aber
noch
genau.
wo, was, sondern
Das geht immerhin schon in die richtige Richtung, aber
wie
naja.
kann man es lösen, ja.
Ja, genau. Ja, ich glaube, ich bin dran, oder?
Ja, mache ich.
Ja, ich glaube, letzte Folge waren wir beide, hatten, glaube ich, zum Daumen zur Seite. Das ist natürlich jetzt eine recht schwere Folge. Das ist so ein bisschen diese Mittelfolge. Da gibt es auch viele Filmreihen und es schaffen nur ganz wenige, dass die eine Mittelfolge gut ist. Hier ist es, wie ihr gehört habt, aus unserer Sicht jedenfalls nicht so gelungen. Was natürlich, wie du auch schon angesprochen hast, wohl pep, keck und witzig gemeint sein sollte, ist dieses dauernde Unterbrechen. Man löst ein Problem, dann kommt der Funkspruch hier, das ist das nächste Problem. Aber mir persönlich, das mag ja andere können das anders sehen. Bei mir war es so, okay, es ist jetzt eine Serie und jetzt wird praktisch die nächste Szene angekündigt. So ein bisschen hat mich das, also mich hat es irgendwie rausgebracht aus diesem normalen, ja, ich gucke jetzt eine Folge von der Serie Fluss, sondern okay, jetzt kommt die nächste Szene. So gestockt habe ich da immer, weil das kannst du ein, zweimal machen oder besser schreiben, aber für mich war das immer nur so eine theatermäßig, wir bauen jetzt um für 5 Minuten, so nach dem Motto. Und das ist nicht mein Serienflow, wie ich Serien gerne schaue. Deshalb hatte ich mir da alles gesträubt, als sie das sich entschieden, so zu machen. Und zwar 3, 4 Mal gefühlt bei jeder Szene. Das war mir einfach too much und einfach nicht organisch für eine Serie. Ansonsten diese vielen Logikfehler und ja, ich glaube, man wollte halt eigentlich gucken, so, ja, Atlantis, die können auch im Weltraum rumfliegen und Dings, aber ich weiß halt wirklich nicht, ob man sich ja, so den größten Gefallen der Serie mit tut, weil, ja, das ist wie bei Stargate, man ist halt sein Stargate auf der Erde oder auf Planet X gewohnt, von mir aus auch im Hattak, wo auch immer. Aber wenn du dieses Konzept dann für einige Folgen einfach mal total anders machst, dann muss es schon mega geschrieben sein, um zu guten Folgen zu werden. Diese ist es aus meiner Sicht nicht geworden. Ich würde den Daumen so ein bisschen schräg nach unten geben. Ich finde sie jetzt wirklich tatsächlich so als eine Zwischenfolge einfach auch schwächer als die letzte. Und die war jetzt auch nicht himmeljauchzend gut, sondern nur okay. Und ich hoffe, dass dieses Finale jetzt von diesen 3 Teilen irgendwie dann noch was rausreißt. Dann müssen ja wahrscheinlich die Replikatoren dann nochmal auftauchen. Aber oh, das ist wirklich ein bisschen ein fehlerhaftes, tröges Ding gewesen aus meiner Sicht. Wie siehst du das denn?
Ich kann mich dem eigentlich noch anschließen. Also mich an diese ganzen Blödsinnsaussagen, ne? Also hier Spannung und Ladung verwechseln. Also wirklich so absolute Basics. Auf die einfachsten Ideen nicht kommen, macht das Schild aus, ne? Also auch wieder hier, ne, dass die Atlantis ist immer noch undicht. Also das ist, also da ist einfach so viel Bullshit drin, was irgendwie an den Haaren herbeigezogen wurde, damit das irgendwie in diese Story passt. Also. Nee, sorry, also das ist wirklich ein Daumen schräg nach unten. Also es gab noch Dinge, wo noch mehr Blödsinn drin vorkam, aber das war mir schon wirklich viel, viel, viel zu viel Mumpitz. Also, weiß nicht. Ja, mal gucken. Vielleicht ist die nächste Folge besser.
Genau, die schließt nämlich die ganze Nummer ab. Im Original Lifeline, im Deutschen Rettungsleine. Ja, nach den Bildern her sieht es replikatormäßig aus, was natürlich keine große Überraschung ist. Wobei wahrscheinlich hätten wir die jetzt in diese Folge auch noch gepackt, da wäre es noch chaotischer. Aber ja, das
So,
Einzige.
wir haben noch Replikatoren da.
Ja, okay. Das Einzige, was ich hier noch positiv sagen möchte, um es nicht ganz mies. Ich fand es halt gut, dass John so gleich damit so konfrontiert wurde. Ich bin jetzt halt in charge und dass er so seine Entscheidungen der Crew irgendwie mitteilt, was wir jetzt machen müssen und so. Das fand ich eigentlich nicht schlecht, aber das rettet natürlich nicht eine Folge, die 45 Minuten geht, wo ich dann 5 Minuten interessant finde oder so. Das ist halt ein Ungleichgewicht und ja, deshalb als Mittelfolge hat es auch nicht so gut funktioniert, alles sehr fehlerhaft und Stadt im Weltraum, das irgendwie, weiß ich nicht, das Konzept, das ist theoretisch vielleicht ganz cool und ja, wir können jetzt fliegen, aber man ist es einfach auch gewohnt, dass das Ding im Wasser einfach ist oder unter Wasser von mir aus, das ist auch immer schon kritisch gewesen, aber ja, na gut, im Weltraum hört dich niemand fliegen, schreien oder explodieren.
Schwimmen,
Im
schwimmen.
Weltraum hört dich niemand schwimmen, das ist Schneefatz, oder? Sehr gut. Ja, genau. Aber gut, die Race gibt es auch nicht mehr anscheinend. Da haben wir Glück gehabt, dass die jetzt nicht da. Die haben das mit diesen Mini-Asteroiden wahrscheinlich programmiert. So kommt es raus. Ja. Genau. Wir gucken, was nächste Woche rauskommt. Vergesst nicht jetzt viel zu trinken. Es ist eine Sommerzeit angebrochen. Genau. Und dann gerne Kommentare da lassen, uns unterstützen auf Ko-fi. Oder eben auch gerne teilen die Folgen. Und dann
Und
bis nächste Woche.
Sternebewertung.
Ja, das sowieso, genau. Das wird mal wieder fällig. Macht das gerne. Also dann,
Okay dann.
nächste Woche
Hasta
wieder.
luego. Ciao,
Tschüss.
ciao.